Breakdown, Leute. Zum Beginn dieser Folge ein kleines Service-Announcement. Schaltet nicht ab, nachdem wir uns von euch verabschiedet haben, bei der eigentlichen Folge, denn wir haben wieder ein kleines Interview für euch vorbereitet. Jetzt viel Spaß mit der Folge.
With the first pick in the 2024 NFL Draft, the Chicago Bears select Caleb Williams, quarterback, Southern California.
Beardown und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Into the Bears Bamboozle Podcast, dem offiziellen Podcast des German Bears Cave e.V., dem ersten und meines Wissens nach auch einzigen Fanclub der Chicago Bears in Deutschland und im Dachbereich. Herzlich willkommen an euch da draußen, an diesem schönen Pfingstmontag. Herzlich willkommen an die beiden süßen Typen, die hier dabei sind, ja. Willkommen Marc, willkommen Matthias. Wie geht's euch, Leute? Wie habt ihr es überstanden, das Wochenende?
Ja, hallöchen. Schön, dass ihr da seid. Mir geht's so weit, so gut. Wochenende gut überstanden. Nix Wildes gewesen und jetzt voller Elan, ein bisschen Schedule vorbereitet. Sonst war tatsächlich bei mir relativ ruhig und langweilig.
Ja, auch von mir. Hallo zusammen, hallo in die Runde. Ich kann mich da nur anschließen. Ich habe vielleicht einen leichten Sonnenstich, deswegen verzeiht mir, falls ich mal noch mehr Quark laber als sonst. Aber ja. Ich würde sagen, wir starten mal rein.
Wenn er umkippt, keine Angst, wir werden euch berichten. Dann wisst ihr zumindest da draußen Bescheid.
Kein Qualitätsverlust.
Wow.
Shots fired, okay. Wow. Eine Minute in der Aufnahme und Shots fired. Ja. Alles klar. Bra, 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 bra.
Ich war ein bisschen in Hamburg und bin den ganzen Tag Auto gefahren. Deswegen seht es mir nach, wenn ich auch ein bisschen fertig bin. Herkules übrigens, das Musical, ja, das ist, kann ich empfehlen. Ist ja, sehr gut. Auf jeden Fall wert, ja. So, aber wir wollen jetzt ja nicht hier über Hamburg und Musicals zu sprechen, sondern über unsere Chicago Bears. Wie ihr es sicherlich mitbekommen habt, wurde der offizielle Schedule von der NFL released. Es gab dazu ein ganz cooles Video von den Bears oder von jedem anderen Team ziemlich auch, wobei die Chargers wahrscheinlich auch wieder das Icing auf dem Kuchen waren. Und wir dachten uns, wir sprechen heute einfach ein bisschen über den Schedule.
Ja, wie fandet ihr denn das Release-Video?
Ich fand's cool. Also, war halt ganz geile Reference auf verschiedene Filme, ne? Und auch so ein bisschen nicht so libertiven Schulwahnsinn habe ich drin gesehen, aber es ist eher so, wie heißt es, Ferris macht blau auf Deutsch. Ne? Und ich fand's an sich cool. Also besser als das eine, wo diese komischen, schlecht generierten, computergenerierten Viecher in den Bus eingestiegen sind, was so Albtraum-Material war. Da fand ich das jetzt erfrischend.
Ja, oder dieses eine, ich weiß gar nicht mehr, von welchem Team das war, wo einfach diese Kompresse die ganzen Figuren und so References zu den Teams zusammengedrückt hat. Ich weiß gerade nicht mehr, welches Team das war. Aber
Chiefs und noch eins. Es waren zwei, die das gemacht haben.
An sich eine ganz lustige Idee.
Aber ja, ich fand es auch okay, ne? Ja, ich fand es auch okay. Ich fand es letztes Jahr ein bisschen cooler, so in der in dem Sandwich-Restaurant da, in dem, oder was das war. Das fand ich letztes Jahr ein bisschen cooler. War okay, ja. Also ich glaube, Social Media Team hat da, glaube ich, auch gute, ordentliche Arbeit gemacht, aber ich meine, Titans sind immer sehr, sehr schlicht, aber es ist immer witzig mit den, wo die Passanten interviewen, welche Teams das sind, das ist immer ganz nice. Texans war, glaube ich, ganz cool. Chargers haben das krasseste Team so irgendwie, was Werbung und Media angeht. Ich glaube, man hätte aber aus Bears nicht noch mehr machen können, aber so an sich, DJ war ganz cool, so ein paar coole Spots. Aber ich glaube, war okay, ne?
Ich glaube, war okay, trifft es ganz gut.
Das ist nicht das größte Werk auf dem Planeten, ne? Aber ja, genau.
Ja.
Ihr könnt uns eure Meinung sagen. So ist der richtige, so sind die richtigen Fälle der Pronomen. Ihr könnt uns ja eure Meinung dazu sagen, wie ihr das Video fandet. Und würde ich sagen, steigen wir doch einfach direkt rein in die heiße Topic von heute. Ist euch denn irgendwas Besonderes aufgefallen? Also, wir sind natürlich ein paar Sachen aufgefallen, aber wie ist das denn bei euch gewesen? was ihr gesehen habt.
Ja, Matze, willst du zuerst reinstarten mit dem einen oder anderen Take?
Kann ich gerne machen, klar. Ich hab's auf X schon geschrieben. Ich finde so die ersten 6 Wochen sind für mich so für Caleb ganz gute Spiele, um in die NFL zu kommen, was für mich irgendwie so ein bisschen Segen und Fluch zugleich sein kann. Einerseits kann er sich ganz gut akklimatisieren mit den Teams, weil sie jetzt nicht direkt, keine Ahnung, die Chiefs, die Niners, die Eagles und so weiter und so fort sind. Aber auf dem anderen Weg muss man auch sagen, es sind halt auch Teams, wo man sagen muss, okay, rein personell und nominell sollte man die schlagen. Deswegen hat so zwei Seiten der Medaille. Wie geht ihr da ran an die ersten 6 Wochen und vor allem die Teams, gegen die man spielt und den Step von Caleb in die NFL?
Ja, ich bin da, ich habe mir das auch rausgeschrieben. Ich würde sogar noch ein bisschen weiter fassen, und zwar quasi bis Woche 10, ja, ne? Mit unter anderem Titans, Colts, Carolina, Jaguars, Washington, Arizona und den Patriots. Ich finde es eigentlich ganz gut. Man hat es ja so ein bisschen von CHGO mitbekommen, dass auch unter anderem mal hier über den Schedule so ein bisschen geflucht wurde. Ich sehe das relativ entspannt. So, ich muss, oder ich habe jetzt, und da wir ja auch aus Deutschland irgendwie drauf gucken, finde ich es jetzt gar nicht so, dass Caleb direkt die größte Bühne haben muss. Und ich glaube, das Ganze nimmt ein bisschen Druck raus. Klar sind das viele Must-Win-Games irgendwie gegen die genannten Teams. Aber ich finde das einen relativ guten Weg mit einem neuen OC, mit einem relativ frischen neuen Supporting Cast, mit einem Rookie Quarterback irgendwie in die Season zu starten. Vor allem zu Hause in Woche 1 gegen die Titans. Und dann hast du, wie gesagt, die Spieler gegen Carolina, Washington, Arizona, die Patriots, die du auf jeden Fall gewinnen kannst. Ich glaube, das ist sehr, sehr dankbar, so für die ersten 10 Wochen, um reinzukommen.
Ja, und wir haben ja trotzdem in den ersten, auch vor der Bye Week schon den ersten Banger gegen Houston in der Primetime. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich könnte mich da jetzt nicht so großartig beschweren, zu sagen, ja, es muss auch auf jeden Fall ein Division Game noch in den ersten 6 Wochen vor der Bye Week geben oder so. Ach was, lass doch einfach das Team sich ein bisschen finden, wie ihr beide es eigentlich auch gesagt habt, ne? Mit dem neuen OC, mit eigentlich auch der neuen Offense entsprechend, dass man sich da so ein bisschen zusammenfinden kann. Was mir aufgefallen ist, vor allem, wir haben im Vergleich zu den Jahren vorher nur drei Primetime-Games, wobei wir dann, glaube ich, auch noch mit 2 Late-Window-Games haben, die noch geflext werden können. Und da ist ein bisschen flexibel, je nachdem, wie es ausschaut. Aber finde ich gar nicht schlecht, dass es erstmal weniger Primetime-Games sind.
Aber vielleicht noch mal kurz auf Woche 1 gegen die Titans, weil wir haben ja so einen kleinen Post gemacht, was wir schätzen, wer Woche 1 der Gegner wird. Ihr beide habt, glaube ich, die Lions gesagt, ich habe gesagt die Vikings. Deswegen, wir waren da schon eher, okay, Woche 1, doch die große Bühne für Caleb gegen den Division-Gegner direkt. Und jetzt sind es doch die Titans. Was ist euer Take da dazu?
Ja, es ist halt so das, was man aus den letzten Jahren einfach so mitgenommen hat. Wir haben im letzten Jahr jedes Jahr mit einem Spiel gegen einen Division-Rival angefangen, meine ich. Ne, soweit ich mich letzten Jahr erinnern kann. Und deswegen lag das irgendwo auch nahe. Ne? Also vor allem auch, wenn man den Hype mitnimmt um Caleb Williams und den Hype um die anderen Division-Teams, die es ja schon gibt, vor allem Lions ja. Also lag das irgendwo schon nahe.
Ja, vor allem muss man halt irgendwo sagen, also ich bin da gar nicht so unhappy drüber, weil irgendwo sind die Titans dann doch ein gewisser Gradmesser. Ich glaube, man unterschätzt das ein bisschen jetzt mit D-Hop und Calvin Ridley als Receiver. Das ist dann für die Defense auf jeden Fall schon mal so eine Art Gradmesser. Und mit Jeffrey Simmons als Defensive Tackle kommt da auf jeden Fall auch nochmal ein Superstar mit über die Mitte. Ich glaube, das ist auch dann direkt so eine Art Gradmesser für die O-Line und für Caleb. Ich glaube, dass das ein relativ gutes bis spannendes Spiel werden kann, wo beide Seiten auf jeden Fall mal zeigen können, wo man jetzt schon steht. Und trotzdem ist das, ja, möglich zu gewinnen. Deshalb bin ich eigentlich ganz happy über so einen Gegner, der kein Team stellt, das man 100.000%ig schlagen muss, aber dann auch nicht so unschlagbar ist, dass man direkt gegen die 49ers oder gegen die Chiefs reinstartet. Ich glaube, das ist ein relativ cooler Auftakt. Und dann zu Hause bin ich halt sehr, sehr happy drüber, dass man das erste Spiel zu Hause hat. Ich glaube, eine coole Sache gegen die Titans.
Ja, safe. Und ich meine, die Titans sind sich auch ja ein cooles Team, so dass man, denke ich, auch nicht unterschätzen darf. Die haben sich verbessert in der O-Line, das heißt, es ist schon irgendwo eine Aufgabe für unsere D-Line, dass man das so ein bisschen als Litmus-Test sehen kann. Und ja, ich würde sie jetzt nicht unterschätzen, ich würde sie aber auch nicht überschätzen. Da sehe ich in der Offense jetzt doch nicht so wirklich, allein das Running Game in der Offense von den Titans haut mich jetzt gar nicht um. So.
Ja, ich denke halt, keine Ahnung, hast du noch was Großes, Matze, bis oder innerhalb des ersten Stretches?
Erster Stretch ist bis Bye Week oder noch früher?
Ja, ich hätte gesagt bis Woche, ich hätte sogar fast schon bis Woche 10 gesagt. Ich meine, das geht so ein bisschen ineinander über, weil wenn man so sieht, dass von Woche 5 oder Woche 5 haben wir ein Home Game und dann das nächste Home Game de facto ist erst wieder Woche 10, ne? Das finde ich halt ein relativ beschissenen Stretch irgendwie, weil du also für uns ist es natürlich ganz cool mit dem London Game, aber rein sportlich, glaube ich, ist es hart, wenn du Woche 6, 7, 8 und 9 nicht in Chicago spielst. Das merkst du dann hinten raus. Da hast du auch nochmal so einen relativ langen Auswärtsstretch und hier hast du nochmal, also aufgrund des London Games, ist dieser Stretch auch nicht so gefüttert mit Home Games. Finde ich auch schwierig tatsächlich für dieses Team, dass obwohl der qualitativ, ich sag mal, machbare Stretch bis Woche 10 noch irgendwie mitbringt, dass du zwischen Woche 6, 7, 8 und 9 nicht zu Hause spielst.
Gehen wir einfach die Spiele mal kurz durch, oder? Wir haben jetzt die Titans schon eigentlich relativ gut zusammengefasst, wie ihr es ja schon gesagt habt. Home Game und für uns gute Zeit, 7 Uhr. Ja, das heißt, endlich mal können wir die auch Caleb Williams bei dem ersten Heimspiel auch sehen, ohne dass wir entweder auf nächsten Morgen oder bis 2 Uhr nachts warten müssen. Als nächstes traveln wir nach Houston zu den Texans für einen Primetime-Tilt am Sunday Night Game, genau, in Houston.
Ja, freue ich mich extrem drauf, muss ich wirklich sagen. Dann gegen alleine so ein bisschen die Story, CJ Stroud und Caleb Williams bringt, glaube ich, eine Menge Schlagzeilen mit, weil ich meine, man erwartet teilweise von Stroud ja einfach oder von Caleb das, was Stroud letztes Jahr gemacht hat, wenn man viel von ihm will. Und das ist so für die Caleb ganz hoch hängen, so ein bisschen, ja, dann doch auch der Maßstab. Deshalb bin ich da sehr, sehr gespannt. Houston ist dieses Jahr noch mal einen Schritt weiter gegangen, mit Contender vielleicht. Und ich glaube, die NFL hat alles richtig gemacht, das Spiel Primetime zu setzen.
Ja, denke ich auch. Es ist ein ziemlich cooler Tilt, glaube ich. Oder auch in Woche 2 dann direkt CJ Stroud, Caleb Williams. Es könnten sehr, sehr cooles Spiel werden. Vielleicht, hoffentlich ein Spiel, wo wir mitspielen können. Ich glaub's aber ehrlicherweise schon. Matze, was sagst du dazu?
Ja, ich find's eine geile Ansetzung. Sunday Night in Houston, das ist dann schon mal wirklich ein richtiger Gradmesser, direkt in Woche 2. Ich glaube, wir alle vermuten, dass die Texans mindestens genauso gut sind wie letzte Saison, wenn nicht sogar noch mal einen draufgesetzt haben mit den Verpflichtungen in der Defense. Und ich glaube, es spricht alles dafür, dass die Texans noch mal einen Schritt nach vorne machen und dementsprechend ist es in Woche 2 schon ein sehr spannender Gradmesser, wo wir, glaube ich, alle sehr, sehr gespannt drauf sein können.
Dann in Woche 3 fahren wir direkt wieder etwas nördlich gegen die Indianapolis Colts. Und zwar auch ein Noon-Game, also 7 Uhr deutscher Zeit. Entspannt. Die Colts kann ich ehrlicherweise gar nicht so krass einschätzen. Ich meine, mit Richardson lief es ja gar nicht so schlecht, solange er fit war. In Woche 3 sollte er das ja auch noch sein. Aber ehrlicherweise, boah, weiß ich wirklich nicht, wie wir da hinkommen.
Ja, für mich ist dieser Anthony Richardson, auch wenn er eine gute erste Saisonhälfte gespielt hat bis zu seiner Verletzung, ist das mir ein bisschen zu viel Hype und ich weiß nicht so ganz, wo dieser krasse Anthony Richardson-Hype herkommt. Wie gesagt, hat es ganz gut gemacht, aber ich glaube. Also ich freue mich drauf, dann gegen A.D. Mitchell, das ist, glaube ich, für mich nochmal so auf jeden Fall ein Ding, worauf ich achten werde. Aber ich glaube, nach Woche 3 und so würde ich den Schedule bisher tippen, müsstest du eigentlich schon, oder nach dem Spiel gegen die Colts müsstest du 2-1 stehen, je nachdem, wie sich das zusammensetzt. Aber das wäre so mein erster, ja, wenn ich Titans musste gewinnen, Houston kann es verlieren, aber dann musst du gegen die Colts direkt wieder gewinnen.
Ja, Moment. Mit den Record Predictions, die machen wir am Ende nochmal, würde ich sagen. Aber um das vorwegzunehmen, ich habe das genauso, ich habe es ehrlicherweise genauso mir markiert, ne, dass wir in den ersten drei Games 2-1 rausgehen, wo man jetzt den Loss holt, wahrscheinlich gegen die Texans, kann man vielleicht erstmal so sagen, aber das wäre so erstmal mein Ding.
Ja, genau, Woche 4 geht's weiter zu Hause gegen die Rams. Cooles Matchup, die Rams haben letztes Jahr eine deutlich bessere Saison gespielt, als viele erwartet haben. Neben Cooper Kupp hat sich auch Puka Nacua natürlich richtig rauskristallisiert. Dieses Jahr das erste Jahr ohne Aaron Donald. Darüber hinaus glaube ich aber trotzdem, dass die D-Line trotzdem eine Stärke sein kann. Die Picks letztes Jahr haben eingeschlagen, jetzt wieder früh Defensive Line gedraftet. Und Sean McVay ist natürlich halt auch immer so ein X-Faktor. Und ich halte die Rams sind für mich so ein Spiel, auch wenn ich mir den ganzen Schedule angucke, wo ich mich am schwersten, glaube ich, mit einer Prediction tue, was so Win-Loss-Probability angeht. Ich glaube, Rams wird so ein richtig, richtig unangenehmes Ding. Und wenn die Rams das gewinnen, wird das ein Sean McVay-Sieg werden. Also das ist, glaube ich, das wird crazy. Ich glaube, das wird ein gutes Spiel. Und ich freue mich aber drauf. Ich glaube, es ist ein gutes Ding zu Hause gegen die Rams. Habt ihr das Video von McVay gesehen, wo er in einem Interview saß und so random nach random Plays von vor 2 Jahren im 14. Spiel im zweiten Quarter gefragt wurde und er immer noch so bei 14 Fragen den Playcall genau wusste und wie der Catch war und wie die Route war und so. Für alle, die es nicht gesehen haben, guckt es euch auf jeden Fall an. Der Mann ist ein richtiges Mastermind. Ist halt komplett crazy.
Ja, der ist auch geisteskrank, das auf jeden Fall. Also mit Offense, da sehe ich eher schon Probleme mit Stafford, mit Kupp und Nacua und auf jeden Fall Sean McVay und Black Corum. Keine Ahnung, was er in der Offense leisten kann. Und mit der D-Line habe ich weniger, also ohne Aaron Donald, weniger Schmerzen, aber sie haben sich immer bei den Defensive Backs verstärkt. Also das gleitet dann vielleicht schon so ein bisschen aus. Deswegen, es wird auf jeden Fall ein spannendes. Das kann ich so unterschreiben. Danach kommen die Panthers zu unser Hause. Ich würde es ein Must-Win-Game nennen, ehrlicherweise, weil ich nicht sehe, dass sich die Panthers krass verstärkt haben in dieser Offseason. Immer noch Probleme haben und die Trade-Ups waren auch, ja, für wahrscheinlich gute Spieler, aber meiner Meinung nach da ein bisschen zu wild.
Ja, keine Ahnung, Panthers, man hat schon so gerade in der Interior O-Line hat man so ein bisschen was getan, um Bryce Young da mehr Zeit zu verschaffen, die Protection wird, glaube ich, besser, man hat auf Receiver was getan, man hat auf Running Back was getan, ich glaube aber nicht, dass der Schritt schon so groß ist, dass das Team aus den Bottom 5 irgendwie rausrutscht und du hast natürlich wieder die Storyline, weil ja jetzt immer noch der Trade mit den Panthers irgendwo wie so ein Damoklesschwert über diesem Spiel schwebt, ne, angefangen mit den Picks letztes Jahr, mit den Picks dieses Jahr, weil quasi ja auch der Pick von Caleb Williams ein Resultat aus dem Downtrade von den Bears mit den Panthers war und da hat man dieses Matchup und kann auch final nochmal den Fleece von Ryan Poles dann als Sargnagel in den Panthers-Sarg knallen. Man hat so viel bekommen. Wir werden mit Sicherheit auch nochmal über den Trade reden. Nächstes Jahr werden ja die letzten Nachzügler dieser Draftpicks dann auch gepickt werden. Ich glaube, dann kann man das komplett rund machen und gucken, was man dafür bekommen hat. Aber ich glaube, auch das wird da diese Storyline so ein bisschen sein. Denn, also das schwebt halt über allem bei diesem Matchup, denke ich.
Ja, nee, definitiv. Ich glaube, das wird auch davor die Woche, man wird sich wahrscheinlich kaum retten können davor in den amerikanischen News-Media-Outlets. Aber ja, und der First-Overall-Pick, den die Bears getradet haben für den First-Overall-Pick der Panthers und Caleb Williams gegen Bryce Young, das wird einfach der Talk der Woche sein. Und ich weiß nicht, ob man in der Rookie-Saison da schon was groß sehen kann. Ich meine, wir hoffen es, aber ja, also trotzdem, egal wie rum man das sieht, na, ist es für mich trotzdem ein Must-Win-Game an der Stelle.
Ja.
Als nächstes kommt das Spiel, wo wir uns wahrscheinlich alle drauf freuen hier in Europa, zumindest diejenigen, die nicht nach Amerika fahren dieses Jahr, eine Chance, unsere Chicago Bears in London zu sehen, gegen die Jaguars als Home Game deklariert. Und wenn man sich das Spiel gegen die Raiders in 2018 zum Maß nimmt, wird das eine richtig geile Party.
Ja, du warst da damals, oder?
Ich war da, ja. Es war saugeil.
Ja, das ist krass. Ihr fahrt ja, oder ist ja auch geplant, vom Fanclub zu fahren. Wenn wir mal kurz darüber sprechen, gibt es da schon irgendwelche Gespräche? Wie ist da so der Stand für die, die zuhören und eventuell Interesse haben, um da eventuell dran teilzunehmen?
Yes, also wir sind da im regen Kontakt, im regen Austausch in der entsprechenden WhatsApp-Gruppe für ein London-Dings. Mit den Tickets können wir leider nicht helfen. Das ist dann doch jedem noch selbst überlassen. Aber wir versuchen auf jeden Fall zu organisieren, dass wir uns am Freitag oder am Samstag mal treffen zusammen, dass wir uns vom Stadion nochmal treffen, da ein bisschen quatschen, vielleicht auch zusammen reingehen können, je nachdem, wer wo sitzt. Und vielleicht schaffen wir es sogar auch, so ein richtig geiles Foto hinzukriegen mit allen zusammen, dass wir uns auch schön da die Connection haben. Das ist so bisher etwas geplant.
Ja, darüber hinaus muss man sagen, wir sind gerade über X noch mit dem einen oder anderen auch sowohl britischen als auch amerikanischen Menschen aus der Welt der Medien so ein bisschen in Kontakt. Und wer so nach London kommt oder wer in London ist, wir versuchen da auf jeden Fall was zu organisieren. Vielleicht kriegt man da ja von uns aus vom Podcast irgendwas hin. Vielleicht kriegen wir irgendwelche Treffen hin. Aber ich glaube, also ich bin auch auf jeden Fall dabei zu versuchen, Karten zu kriegen. Mal gucken, ob man am Ende des Tages seinen Erstgeborenen dafür verkaufen muss. Aber ja, irgendwie, also für uns ist es natürlich auch so, ne? Das war ja letztes Jahr bei den Deutschlandspielen zu sehen, dieses Top-Spiel, da wäre es halt super schwierig, an Karten zu kriegen. Aber Bears gegen die Jaguars, das ist jetzt in der allgemeinen NFL-Wahrnehmung auch nicht zwangsläufig das Elite-Spiel, was uns so ein bisschen zugutekommt, wodurch man gegebenenfalls hier und da, auch wenn man bei dem ersten Verfahren oder ersten Lauf nicht direkt an Karten kommt, dass man darüber hinaus noch irgendwelche Möglichkeiten hat. Deshalb da auf jeden Fall dranbleiben. Ich werde es auf jeden Fall versuchen und hätte richtig Bock, am Start zu sein.
Ja, definitiv. Also man kann es auf jeden Fall immer versuchen und es ist auch gar nicht so unwahrscheinlich. Also es ist das zweite Spiel der Jaguars in London. Das heißt, die Hardcore-Jags-Fans, klar, die werden wahrscheinlich da sein, aber die Jags-Fans, die als das Heimspiel sehen, die werden wahrscheinlich dann nicht mehr da sein. Und womit man aber rechnen kann, ist, dass sehr viele Amerikaner rüberkommen. Das war auch gegen die Raiders der Fall. Und da waren auch mehr, ehrlicherweise mehr Bears-Fans als Raiders-Fans da am Ende des Tages. Und es ist schon eine geile Sache, wenn man durch London läuft und dann random jemand mit einem Bears-Head sieht und man sich quasi alle fünf Meter lang Bear Down gegenseitig wünscht und so. Und es ist schon ein geiles Ding. Selbst wenn ihr keine Karten kriegen solltet, ist es trotzdem meine Empfehlung, wenn ihr es einrichten könnt, zu fahren, weil selbst so im Bears Pub, es gibt ja immer einen Designated Pub für jedes Team, selbst da werden sich am Spieltag, wenn da Leute sind, keine Karten haben, treffen. Man wird das Spiel sicherlich auch da gucken. Und es ist einfach trotzdem einfach eine ziemlich geile Stimmung in der Stadt.
Auf jeden Fall, denn es gibt, ich weiß das selber von Freunden, die für London quasi Dauerkarten haben und die gucken sich mal ein Spiel an und verkaufen immer das zweite, dann haben die Kosten quasi für ihre Karten auch wieder raus. Da werden auf jeden Fall nochmal hinten raus Tickets frei, deshalb versucht auf jeden Fall welche zu kriegen. Wenn ihr zwei Karten kriegt, schreibt mir gerne, ich bin auf jeden Fall am Start. ich komme mit, ich begleite euch. Und ja, dann lass uns mal kurz über das Sportliche reden. Storyline ist auch hier wahrscheinlich wie in vielen Spielen so ein bisschen die Quarterback-Situation. Jackson war letztes Jahr so ein bisschen enttäuscht. Auch wieder ein Spiel, was man gewinnen kann, was so zu diesem bisschen einfacheren ersten Stretch gehört. Und ganz klar, ne, also Trevor Lawrence war zu seiner Zeit, bis jetzt Caleb gedraftet wurde, wurde mit enormen Vorschusslorbeeren aus der College-Zeit gedraftet. Und da hieß es auch, beste Prospect seit Andrew Luck. Und ich glaube, das wird auch nochmal ein Riesenthema. Ich glaube, da diese Quarterback-Rivalität mit Caleb, mit Trevor Lawrence, beide auch, wie gesagt, Riesentalente aus dem College. Ich glaube, da werden viele, viele Augen drauf gucken.
Exakt. Und ich glaube, da brauche ich gar nicht mehr viel zu sagen. Du hast es ganz gut zusammengefasst. Trevor Lawrence war als Generational Quarterback gehypt gewesen. Meiner Meinung nach hat er es bis jetzt noch nicht wirklich gezeigt. Also er ist gut, würde ich sagen, aber nicht great bisher. Und Caleb, hoffen wir, ändert das vielleicht so ein bisschen, na, dass er dann vielleicht auch schon great ist. Aber ich würde es diese Saison noch nicht erwarten. Danach gehen wir in die wohlverdiente Bye Week. Ein bisschen eine Woche Urlaub für die Bears, die aus London wiederkommen und dann ein bisschen entspannen können. Danach in Woche 8.
Aber warte mal kurz. Wie findest du, ist die Bye-Week gelegt, so mit Woche 7? Wie ist so dein Eindruck? Guter Spot, schlechter Spot, zu früh, zu spät? So grundsätzlich?
Das würde ich in den Kontext setzen mit dem, was ab Woche 11 passiert, weil dann gibt es einen ziemlichen Gauntlet und ich hätte dann entsprechend die Bye-Week eigentlich lieber etwas später gehabt, aber es ist halt nun mal, es ist nun mal so, wenn die in London spielen, dann muss danach die Woche muss dann Bye-Week sein. Sonst klappt das einfach nicht mit der Zeitverschiebung, ist schon ziemlich heftig immer, wenn sie ankommen die Woche und mit Jetlag und danach dann nochmal direkt, das wirkt sich auf den Körper entsprechend aus, ne?
Ja, ich meine, Chicago, London geht klar, ne? Bin ich ja auch damals geflogen und das geht schon fit. Aber klar, ne, die Bye-Week nach dem London-Game ist schon wichtig. Trotzdem mag ich eigentlich auch den Spot nicht. Vielleicht bist du dann heiß gelaufen, auch vielleicht durch eine Stretch. Mal gucken, wie die Jungs aus der Bye-Week kommen. Wenn ihr es mittlerweile schon gehört habt, wir haben auch jetzt Matze in die Bye-Week geschickt. Matze hat sich für diese Folge verabschiedet. Und wir gehen auch direkt wieder raus aus der Bye-Week, denn dann geht's auswärts weiter nach Washington. Ja, eigentlich würde ich sagen, kein schlechter Start, um nach einem London-Game aus der Bye-Week zu kommen, um wieder so ein bisschen Spielrhythmus zu kriegen, meine Einschätzung.
Genau, nee, ich würde das auch teilen. Du hast einen anderen Rookie-Quarterback, der vielleicht so ein bisschen in den Strides gefunden hat, vielleicht auch so struggled in der Mitte der Saison. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo die Washington ihre Bye-Week haben, aber dieses Team macht mir momentan nicht so viel Sorgen. Klar, die D-Line ist immer noch irgendwo stark. Klar, die Offensive Weapons sind auch schon in Ordnung, würde ich sagen. Aber sonst ist halt, ich meine, die hatten den Second Overall Pick nicht zu Unrecht in dem Moment. Und ich glaube, da hängt vieles einfach davon ab, wie Jane Daniels direkt einschlägt, ob sie dann ein bisschen besser sind oder nicht. Aber sind immer noch im Rebuild und entsprechend ist es ein guter Gegner, um aus der Bye-Week rauszukommen,
finde ich. Ja, Commanders haben ihre Bye-Week in Woche 14. Das heißt, die haben es dann auf jeden Fall durchgezogen. Ja, ist so ein Spiel, was auch wieder von der Quarterback-Debatte lebt. Ne? First Overall Pick gegen Second Overall Pick. Spannende Geschichte, glaube ich. Und auch danach, wenn es weitergeht nach Arizona mit Kyler Murray, mit Marvin Harrison Jr., haben ein bisschen was getan, waren auch letztes Jahr unter heißt er Glennon, besser als gedacht. Und Gannon ist Gannon. Es,
genau. Glennon war nämlich der
unser Quarterback,
ja.
The Neck. Ja, auch, ja. Nee, auch vielleicht, glaube ich, ganz gut, nach Arizona zu fahren. Aber das ist halt auch dieser Stretch, ne? Du hast London, auswärts in Washington, auswärts in Arizona. Mir würde es besser gefallen, wenn das die Heimspiele gewesen wären oder wenn du die tatsächlich im Soldier Field hättest und vielleicht sogar hinten raus in der Saison, weil dann ändert sich auch vielleicht nochmal so ein bisschen so, oder ändern sich die Vorzeichen. Aber ja, weil danach geht's halt auch ähnlich weiter, ne?
Ja, genau. Ich hätte bei Arizona, finde ich, gefährlich, weil die auch letztes Jahr ein Gegner waren gegen den Teams, auch wenn die nominell besser waren, vor allem auch in der eigenen Division, immer gesagt haben, boah, also wir haben keinen Bock, gegen die zu spielen. Und die haben überraschend stark ja auch gespielt, ja? Die Cardinals, vor allem auch die Defense. Und jetzt mit Kyler Murray hoffentlich oder vielleicht healthy, mit Marvin Harrison Jr., wie du auch eingangs schon gesagt hast, sind die ein gefährlicher Gegner. Weshalb ich da, wenn ich das kurz vorwegnehmen darf, auch wahrscheinlich noch ein L rein habe. Unser erstes L nach der Bye-Week, um das zu spoilern. Einfach weil es in Arizona ist, man hat die Hitze, man hat das Team, das halt einfach vielleicht noch ein bisschen voraus ist mit einem Veteran Quarterback. Und danach geht es ja dann spannend weiter. Dann kommen die Patriots nach Hause zu den Bears nach Chicago. Patriots, ein Team, vor dem ich gar keine Angst habe. Diese Saison. Also, ja, Drake May, aber der braucht noch einen Moment. Das Team ist offensichtlich im Rebuild. Da habe ich überhaupt keine Schmerzen mit. Ist mir zu.
Ja, vor allem, was man vielleicht noch sagen muss, gegen Arizona ist, glaube ich, Sunday Nighter. Danach wieder 19 Uhr gegen die Patriots. Und bin ich ganz bei dir. Auch da wieder, das habe ich mir auch so ein bisschen als Take rausgeschrieben, dass man gegen die vermeintlich drei Top-Rookie-Quarterbacks spielt, ne, mit Jaden Daniels, mit Drake May und mit J.J. McCarthy. Wenn die Bears dann gegen die Vikings in Woche 12 spielen, gehe ich davon aus, dass er bis dahin startet. Ja, New England ist so ein Spiel, du musst aus dem Stretch gerade auch, ich sag mal, Carolina, Jacksonville, Washington, Arizona, New England, da musst du echt eine Siegesserie starten, denn da musst du mit vollem Selbstbewusstsein und vielleicht auch einem gewissen Puffer in die letzten Wochen gehen, denn dann hat's, ja, der Schedule ab Woche 11 auf jeden Fall dick und fett in sich. Ja. Und dann haben wir ab Woche 11 6 Division Games, unter anderem, und daneben halt noch die 49ers und Seattle. Also finde ich ein bisschen grundsätzlich unglücklich, dass am Ende 6 Division Games in den letzten 8 Wochen liegen. Ich hätte es ein bisschen verteilt, lieber gehabt, um ehrlich zu sein. Aber ja, dann geht's halt los. Woche 11 zu Hause gegen Green Bay. Und ich glaube, die Schreie werden größer denn je. Die Sehnsucht wird immer größer, dann endlich dann doch mal seit Jahren wieder gegen Green Bay zu gewinnen. Vor allem in Soldier Field mit dem Xavier, mit Caleb Williams, eine neue Ära zu starten. Und ich meine, was gibt's Besseres? Neuer Quarterback, die Fahne hissen. Und zu Hause dann seit 4 Jahren das erste Mal wieder gegen Green Bay zu gewinnen und das mit Caleb Williams, um so ein bisschen das Narrativ auch zu verändern.
Ja, und ich denke, so wie ich das sehe, musst du in dem Home Game, also die Division musst du, glaube ich, zu Hause gewinnen. Die Auswärts weiß ich nicht, ob da viele Chancen sind, außer vielleicht gegen die Vikings mit einem Rookie-Quarterback, je nachdem, wann J.J. McCarthy startet. Aber auch da ist es rundherum das Team, die Defense nicht schlecht, die restliche Offense ist nicht schlecht, Kevin O'Connell ein gutes Team, sind aber noch bei den Packers, wo wir Matt LaFleur haben als Coach und die ja schon einfach ein Jahr voraus sind, den Bears, auf jeden Fall, mit Jordan Love. Und da, glaube ich, hängt es dann eher davon ab, wie Matt Eberflus die Defense spielt gegen Matt LaFleur. Der hat einen ziemlich Vergnügungswurzel letztes Jahr und es wäre schon echt wichtig, mit Homefield Advantage gegen die Packers zu gewinnen. Und es muss auch wieder her. Es muss halt irgendwann auch wieder kommen.
Ich meine, wir erinnern uns alle an letztes Jahr mit Woche 1 und Woche 18. Beides desaströse Debakel, ganz, ganz brutale Niederlagen. Man ist mit so viel Hoffnung in die Saison gegangen und ist quasi ja direkt auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden. Und ja. Man muss halt auch ehrlicherweise oder leider Gottes sagen, die Packers haben einen richtig vor allem ausgeglichenen Receiver-Core mit einem Jordan Love, der über den Erwartungen auf jeden Fall performt hat. Und wir hoffen natürlich, dass es nicht so weitergeht. Aber Stand jetzt gibt es erstmal keine Gründe, das nicht zu befürchten. Man hat Aaron Jones verloren, der nächste Packers-Spieler nach Rodgers, der so ein bisschen, ja, so ein Dolch im Rücken der Bears immer wieder war, aber holt dafür natürlich Josh Jacobs rein, hat McKinney oder mit Xavier McKinney auf Safety ordentlich was gemacht, hat die Secondary da verbessert. Ich glaube, also ich habe jetzt auch keine große Angst, einen Tackle in der ersten Runde gedraftet, den ich jetzt nicht so hoch hatte, aber grundsätzlich haben die Packers sich zum Vorjahr nochmal verstärkt und wenn man davon ausgeht, dass die Receiver letztes Jahr alles First- oder Second-Year-Player waren, dann geht man eigentlich schon fast davon aus, wenn man das bei den Bears-Spielern erwartet, kann man das bei der Leistung, die die Packers-Receiver letztes Jahr gebracht haben, auch da erwarten, dass die nochmal einen Schritt nach vorne machen und nochmal mehr Chemistry mit Jordan Love aufbauen. Ja. Ich glaube, und deshalb beginnt da dieser Stretch, der es in sich hat, dass man da mit genug Selbstbewusstsein reingeht und deshalb glaube ich auch, dass es gut für Caleb war, weil dieses Spiel ist ein absoluter Gradmesser und eine Weichenstellung für die komplette Saison.
Und an diesem Spiel hängen, glaube ich, auch viele Nerven der Bears-Fans weltweit, die dann, je nachdem, wie das Spiel ausgeht, entweder himmelhoch jauchzend in den Rest der Saison gehen oder dann sagen, ach komm, ist alles raus mit Überfluss und sowas. Davon hängt einiges ab von diesem Spiel, weil es einfach gegen die Packers zu Hause ist. Ja, im Lambeau Field, boah, ist halt erwartbar, aber zu Hause muss langsam auch wieder ein Sieg gegen die Packers her. Danach geht's weiter mit dem lustig und munter weiter mit dem Gauntlet gegen die Vikings, Back-to-Back-Division-Game. Vikings, wir haben es, glaube ich, auch schon erwähnt, die Offense um den Quarterback ist nicht schlecht. Kevin O'Connell ist ein guter Offensive Coach. Defense mit, mir fällt der Name von DC nicht ein. Flores. So, ja. Ist nicht schlecht und aggressiv.
Hat uns letztes Jahr ja auch echt das Leben schwer gemacht mit diversen Blitzpackages und so. Wir haben viel drüber gesprochen. Und die Vikings haben dieses Jahr ihre Bye, glaube ich, schon in Woche 6. Ich gehe daher davon aus, dass auf jeden Fall JJ McCarthy wahrscheinlich spätestens ab Woche 7 startet. Hat da vielleicht auch schon so ein bisschen seinen Rhythmus gefunden mit Jordan Addison und Justin Jefferson. Ja, und wenn wir eben drüber geredet haben, Aaron Jones jetzt dahin gegangen, also von Green Bay nach Minnesota, hätte auch besser sein können letztes Jahr mit Ty Chandler und Alexander Madison. Habe ich jetzt, wie gesagt, weniger Sorgen vorgehabt. Ich glaube, das kann nochmal richtig übel werden, weil auch eine gute Offensive Line am Start ist, gutes Coaching. Die Defense hat sich eigentlich verbessert, wobei ich mal abwarten muss. Andrew van de Ginkel und Jonathan Greenard auf Edge reingeholt, dafür Daniel Hunter verloren. Ja, man muss halt gucken. Ich bin da sehr, sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt, was die Defense zeigt. Aber ich glaube halt, da du gegen JJ McCarthy spielst, den ich lange noch nicht so weit sehe, im ersten Jahr einen Impact zu machen. Und du hast dieses geile Matchup von Justin Jefferson gegen Jalen Johnson und so. Ich glaube,
es wird auf jeden Fall heiß. Es kann in beide Richtungen gehen. Ich habe es jetzt, weil es zu Hause ist, als Win verbucht. Ich meine, selbst wenn JJ McCarthy nicht spielt, hast du Sam Darnold dahinter, vor dem ich keine Angst habe. Und boah, wen haben sie noch?
Weißt du es? Nee, dahinter ist nichts relevant. Ja, nichts Relevantes. Also, ich glaube, ein Second Year war letztes Jahr viel Diskussion drum, weil das ein Rookie letztes Jahr war. Man hätte ihn spielen lassen sollen oder so. Aber nichts, was Sorgen macht.
Ja, entsprechend, also ich glaube, damit steht es und fällt es auch wieder. Ne? Wie kommt JJ McCarthy rein? Kann sich Sam Darnold, keine Ahnung, seinen inneren, was weiß ich was, finden und da was abreißen? Die Offense ist stark per se, aber der Quarterback macht mir erstmal keine Sorgen. Auch bei JJ McCarthy sehe ich ähnlich wie du. Der ist noch nicht so weit. Und entsprechend zu Hause ist das auch ein Ding, wo du, wenn du in der Division irgendwo mithalten willst, da einen Sieg holen musst, fast auch. Danach, im Early Window an Thanksgiving, reisen wir. Ja,
finde ich übrigens ziemlich nice. Ich glaube, die Amis sind da nicht so happy drüber, weil ich habe hier und da gehört, ja gut, man will ja Football nebenbei gucken, Familie ist da, es wird gekocht, man lässt alles so. Man will gerne dann irgendwelche anderen Spiele sehen. Für uns natürlich optimal, ne? Irgendwie die Bears im frühen Slot zu sehen gegen Detroit an Thanksgiving auf der großen Bühne. Ich habe da Bock drauf. Genau, in Detroit. Ich glaube, das wird gut. Letztes Jahr hatte Eberflus die Nummer von den Lions, muss man sagen. Man sah in beiden Spielen ziemlich gut aus, hat eins richtig dumm und dösig verloren. Hätte beide Spiele eigentlich gewinnen müssen. Und ja, die Lions haben jetzt in der Offseason einiges getan, ne, mit Penei Sewell teuer bezahlt, Amon Ra teuer bezahlt, Jared Goff teuer bezahlt. Und ja, man sieht richtig, wo die Reise hingeht.
Ganz, ganz kurz, wenn ich da unterbrechen darf. Jared Goff teuer bezahlt. Ich weiß nicht, ob wir über den Vertrag schon mal gesprochen haben, aber alter Verwalter, ne? Ich meine, irgendwo hat er sich verdient, bezahlt zu werden, aber das Geld, glaube ich, fällt denen in 2 Jahren ziemlich auf die Füße.
Ja, ich glaube, mit dem, was man in den Drafts gemacht hat, klar hat man gute Spieler geholt, aber wenn man so die Positionen anguckt und wie man dann auch dieses Jahr wieder mit dem Draftkapital umgegangen ist und dann Goff so, ja klar, ne, es ist schon richtig, was hast du für eine Alternative, als Goff zu bezahlen? Du hast halt eigentlich keine Alternative. Die Frage ist aber, ob man ihm so viel zahlen muss, weiß ich nicht, weil man ist natürlich nicht dabei, aber er hat die Lions immerhin in die Conference Finals geführt. Deshalb glaube ich, dass dieses Team mindestens genauso gut, wenn nicht sogar dieses Jahr noch besser sein wird. Trotzdem habe ich da gar nicht so ein schlechtes Gefühl, weil die Bears deutlich besser geworden sind und letztes Jahr irgendwie gegen Detroit dann doch immer gut aussehen.
Ja, ja, nö, also da stimme ich auch zu. Wenn wir kurz drüber sprechen, dass, also wie es ausgeht, ich habe es ehrlicherweise, weil es in Detroit ist und ich meine, bis dahin sehen wir ein bisschen, wie die Offense funktioniert wahrscheinlich, aber erstmal ohne die Offense gesehen zu haben, als Elfe bucht, weil es halt zu Hause ist in bei den Detroit Lions, die an letztes Jahr anknüpfen wollen. Kurz zu dem Vertrag nochmal. Ja, du definierst aber dein Super Bowl-Window. Du definierst damit mit diesem Vertrag dein Super Bowl-Window, indem dass du in den ersten beiden, drei Jahren irgendwo dahin kommen musst, weil danach ist es halt einfach mit dem Geld duster. Genau, dann, ja, nächstes Auswärts-Game. Sunday im Late Window gegen San Francisco, in San Francisco. Ja, San Francisco ist halt einfach vorne und hinten ein starkes Team. Brock Purdy kann man halten von, was man will, aber es reicht. Oder ist auch mehr als genug, ne? Weiß ich nicht.
Ja, ist für mich das erste Spiel, von dem ich sage, da rechne ich den Bears wirklich nicht viel aus. Bei allen anderen Spielen, ne? Also wenn man das mal nochmal kurz resümiert, Titans, Houston, Colts, Rams, Carolina, Jacksonville, Washington, Arizona, New England, Green Bay, zu Hause, Minnesota und Detroit, dann sind die 49ers das erste Team, wo ich wirklich nicht viel Hoffnung habe. Wobei natürlich immer alles möglich ist und am Ende glaubt man dran und irgendwas kann immer passieren. Aber das ist, glaube ich, so der klarste Klassenunterschied irgendwo. Wird, glaube ich, ein ganz, ganz schweres Matchup. Vor allem, da es im, wenn es im Dezember in Chicago wäre, würde ich es vielleicht nochmal anders sehen. Aber dann on the road bei den 49ers. Aber halt zumindest cool, dass so ein Spiel dann von der NFL auch gewertschätzt wird und dann zumindest im späten Window auch für uns auch noch machbar ist. Und wird auf jeden Fall ein Banger Anfang Dezember.
Können wir fast hoffen, dass Caleb Williams nicht allzu geil spielt, auch wenn wir wollen, dass er geil spielt, weil dann kannst du damit rechnen, dass das ein Spiel ist, dass die sich vorgemerkt haben, das zu flexen. Wenn die Bears stark sind, dann können wir fast davon ausgehen, dass das in Late-Night-Window geflext wird. Vor allem, da wir das Spiel die Woche drauf ohnehin am Montag eine Monday Night gehen haben. Das heißt, du hast nicht mal eine wirklich kurze Woche, dass du von Monday Night zu normalen Spiel gehst. Also hast du da eben diesen Space. Denn danach, nach den 49ers, wenn wir uns nicht viele Chancen ausmachen, geht es nach Minnesota in die Twin Cities.
Ja, dritte Auswärtsspiel in Folge, ne?
Late Night Game, drittes Auswärtsspiel in Folge. Es ist halt einfach ein ziemlicher Gauntlet, ne, diese letzten 10 Wochen. Und
ja, und Monday Nighter, oder?
Monday Nighter, genau. 7 Uhr ABC, am 16.12. ganz genau. Weiß ich nicht. Ist halt in Minnesota und ich glaube, das erste Spiel macht da, glaube ich, auch viel aus, wie viel Confidence man da reingeht. Vor allem auch, wie das mit San Francisco ausgeht, wie viel Confidence man da mitnimmt, wenn überhaupt.
Ja, ich glaube, zumindest Minnesota ist aber sonst soweit auch alles gesagt, weil ich glaube, danach, die letzten drei Spiele, die haben es dann nochmal sehr, sehr in sich und die, bis dahin glaube ich aber, dass Chicago noch im Rennen ist für die Playoffs tatsächlich, denn danach kommt ein Stretch von 2 Heimspielen unten im Auswärtsspiel und wie gesagt, dann kommt Detroit am 22. Dezember am 16. oder zum 16. Spiel und für uns ganz interessant, ich habe das gehört, und zwar ist das für Detroit in der ganzen Saison im Rahmen deren Schedules, ja. Sehr gut, im Rahmen deren Schedules erst das zweite Auswärtsspiel oder das zweite Spiel generell, was nicht in einem Dome stattfindet. Ja, und weil die haben ja zu Hause, die haben ja selber ein Dach und ich glaube, es ist tatsächlich erst das zweite Spiel unter freiem Himmel und das am 22. Dezember in Chicago. Ich glaube, dass das einen riesen Vorteil mit sich bringen kann, weil Goff ja auch aus LA jetzt nicht so der, man hat es auch in Chicago gesehen, bisher noch nicht so eine gute Figur gemacht hat. Und wenn es darum geht, okay, es geht jetzt auf den letzten Schritten Richtung Playoffs, die Lions kommen vielleicht in Umstände, in denen die sich nicht ganz so wohlfühlen und auch in der Saison nicht so viel gespielt haben. Deshalb sehr, sehr spannend. Ein Spiel, glaube ich, das sowohl viel Charakter hat, als auch eine absolut richtungsweisende, keine Ahnung, Entscheidung in Richtung Playoffs mitbringt.
Ja, exakt. Ich glaube, das ist eher das entscheidendere Spiel. Ich hoffe zumindest, dass es das entscheidendere Spiel ist als das Spiel in Woche 18. Danach kommen die Seahawks nach Chicago.
Shane Waldron Revenge Game.
Shane Waldron Revenge Game. Es wird, glaube ich, ein interessantes Spiel. Allein aus dem Grund, weil wir halt nicht wissen, oder bis dahin vielleicht wissen, vielleicht eher, was Mike McDonald ist als Head Coach. Die nach Pete Carroll, ich hätte fast wieder Steve Carroll gesagt, die nach Pete Carroll-Ära mit Geno Smith, ohne Shane Waldron. Und ich glaube, allein da wird das einfach spannend zu sehen sein.
Ja, muss man dazu sagen, 26. Dezember, ne, bei uns zweiter Weihnachtstag, yep. Glaube ich, ganz nice, gerade für alle, die zwischen den Jahren frei haben, da kann man sich da entspannt nochmal abends hinsetzen, kann die anderen Tage so ein bisschen den ganzen Football-Wahnsinn nebenbei passieren lassen und muss nicht zu Hause mit der Frau oder mit den Eltern oder mit dem Mann darüber diskutieren, dass jetzt dann doch Heiligabend oder am ersten Weihnachtstag abends dann nach der Bescherung Football läuft. Und
Ist nämlich auch, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir es gesagt haben, ist ein Primetime-Spiel gegen die Seahawks. Eine interessante Wahl für ein Primetime-Spiel, ehrlicherweise. Aber halt natürlich, wie du sagst, zu einer Zeit, wo man dann, wenn man frei hat, das entspannt dann auch gucken kann, weil keine Diskussion, dass man die Kinder und die Familie einfach links liegen lässt. Für Football, ich meine, machen wir ja sowieso.
Ja, machen wir das ganze Jahr und dann ist es Silvester schön, wenn man es irgendwie kombinieren kann. Denn ich hoffe wirklich, dass wir dann in Woche 18 reingehen in das Spiel in Wisconsin gegen Green Bay und man dann schon irgendwie fest einen Fuß in den Playoffs hat. Ja. Denn es gäbe nichts Schlimmeres, als nach Green Bay zu fahren und dann da irgendwie die Playoffs zu verspielen. Und in Green Bay ist es halt extrem brutal, brutale Atmosphäre, brutaler Gegner, gegen die Bears einfach seit Jahren nicht mehr gut aussehen. Am letzten Spieltag, da könnte so viel Druck auf dem Kessel sein. Es könnte aber halt auch echt sein, dass für beide Teams die Playoffs da auf dem Spiel stehen. Deshalb, ich bin nicht happy über die Ansetzung, aber ich glaube, so spannungstechnisch kann es unfassbar viel mitbringen. Und deshalb guckt man auch so ein bisschen aufs erste Spiel so ein bisschen und boah, ist brutal.
Das mit der Spannung sehen die Schedule Maker auch ähnlich, denn sie haben das Spiel noch nicht angesetzt. Wir haben weder Zeit noch Datum. Ich meine, logischerweise wird es irgendwann dann Anfang des Jahres sein. Uhrzeit, ich glaube, das hängt dann tatsächlich davon ab, wie die Playoff-Implications sind. Ich hoffe es ganz genauso wie du, dass wir da schon relativ safe einen Fuß in den Playoffs haben und es nicht dann darum geht gegen die Packers, weil ich weiß nicht, ob wir dann nicht doch choken.
Ja, also grundsätzlich, ne? Also wenn man in die Playoffs kommt und den letzten Spieltag gewinnt, dann hätte die Saison nicht besser laufen können und die Saison kann aber auch dann krachend scheitern, gerade mit diesem letzten Spiel. Aber grundsätzlich bringt dieser Schedule so einiges mit, ne? Du hast sowohl, was wir eben gar nicht gesagt haben, du hast auch ein bisschen das Homecoming und das Revenge-Game von Eberfluss mit den Colts. Du hast da so ein bisschen das Matchup mit CJ Stroud und Caleb Williams. Du hast zum Beispiel die Top-3-Picks der diesjährigen Rookies. Du hast die letztjährigen Rookies alle mit drin. Du hast wieder das Matchup mit Bryce Young und mit den Panthers da mit drin. Du hast diesen toughen Schedule oder toughen Stretch hinten raus ab Woche 11. Du hast diese 4 Wochen, wo du nicht zu Hause spielst. Finale in Green Bay, da ist wieder unfassbar viel bei. Und ich glaube, also für mich sieht es nach einem richtig, richtig coolen Schedule aus und ich glaube, wir können uns mega auf die Saison freuen.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Mit allem, was du gesagt hast, plus das London-Spiel, das heißt, die internationalen Fans kriegen auch was von. Ich glaube, das könnte ein sehr, sehr guter Einstand für Caleb Williams und auch Romo Dunze werden in ihrem ersten Jahr in der NFL und hoffentlich auch lange erfolgreichen Karriere.
Ja, ich habe gerade mal reingeguckt. Matze hat uns ja auch noch seine Record Prediction geschickt und lässt sich halt nochmal entschuldigen. Und er sagt dann, dass wir mit 5-1 in die Bye Week gehen und der Loss da ist gegen die Texans oder gegen die Rams. Er lässt sich wie immer noch ein Türchen offen. Und dann tatsächlich sogar mit 8-1 in Woche 11 gehen. Also wir einen richtig, richtig starken Saisonstart von Chicago sehen. Danach ein Loss gegen die Packers. Deshalb kommt er optimistisch bei 13-4 raus. Niederlagen dann gegen die Texans, Vikings, 49ers, Lions. Und selbst konservativ kommt er mindestens auf 10 Wins. Der Hype-Train muss weiterrollen. Also irgendwie Floor 10-7, Ceiling 14-3. Wie sieht's da bei dir so aus?
Ja, das hätte ich, bevor wir dazu kommen, zu unseren beiden, hätte ich noch kurz unsere Lieblingsspiele machen, können wir auch am Ende. Machen wir erst die Predictions. Mhm. Da sieht's bei mir, ich hab's eher konservativ bin da rangegangen. Ich habe, wie eingangs gesagt, die ersten 3 Wochen 2 Wins, 1 Loss bis zur Bye-Week, habe ich 4 Wins, 2 Losses, also gegen Houston und gegen die Rams, weil die Rams einfach etablierter sind, etablierterer Quarterback, alles drum und dran, Sean McVay, Houston, die sind heiß nach der letzten Saison. Dann gehen wir mit 4-2 in die Bye-Week. Danach Washington Win, Arizona, wie zum Spiel gesagt, gefährliches Team, da habe ich einen Loss erstmal vermerkt. Patriots Win und at home gegen die Division Wins, sodass wir bei Woche, lass mich kurz sagen, bei Woche 13, also vor Thanksgiving, stehen bei 4-2 plus 4-8-3. Ich glaube, damit können wir ganz gut leben. Und dann sieht's halt, dann holen wir dann im letzten Stretch halt 2 Wins noch gegen Lions at home, gegen Seahawks at home, gegen die Niners sehe ich uns keinen Win holen. Und ja, auswärts bei den Division-Gegnern ist es halt hopp oder top. Lions haben wir ganz gut gehandelt eigentlich letztes Jahr, die anderen weniger. Und ja, entsprechend kommen wir aber, so konservativ wie ich das sehe, bei einer Record von 10-7 raus.
Ja, ist ja für konservatives Tippen doch ganz gut. Ja. Wenn ich so durchgehe, ich habe bei Tennessee einen Sieg, Houston einen Loss. Ich habe einen Win bei den Colts. Ich habe einen Loss gegen die Rams. Ein Sieg gegen Carolina, ein Sieg gegen Jacksonville. Das heißt, auch ich sage, dass man an Woche 7, wenn man in die Bye-Week geht, mit 4-2 reingeht. Und ich glaube, das ist gar nicht so unrealistisch und vor allem auch gar nicht so schlecht. Wenn man sieht, Rookie Quarterback 4-2 in die Saison starten. Das heißt, du bist auf jeden Fall auf einem guten Weg. Dann machst du weiter mit einem Riesen-Stretch. Und da freue ich mich drauf, mit einem Sieg gegen Washington, ein Sieg gegen Arizona, ein Sieg gegen New England. Dann stehst du schon bei 7 Siegen in Woche 10. Ja. Dann zu Hause gegen Green Bay. Das gewinnen die Bears mit Caleb Williams und er manifestiert seinen Status direkt als Franchise Quarterback. Du gewinnst zu Hause gegen die Vikings, stehst bei 9. Verlierst gegen Detroit in Detroit, verlierst gegen die 49ers, gewinnst bei den Vikings, gewinnst zu Hause gegen Detroit und dann verlierst du gegen Seattle und Green Bay und dann stehst du bei 11 Siegen. Und dann gehst du mit 11-6 aus der Saison und kommst damit in die Playoffs. Und da sind natürlich immer so Spiele bei, die du verlierst, die du gewinnen musst, Spiele gewinnst, die du verlieren musst. Aber ich würde so tatsächlich, wenn ich so durchtippe, würde ich fast schon überlegen, sogar Seattle zu einem W umzuswitchen und dann mit 12 Siegen reinzugehen, um dem Hype-Train auch gerecht zu werden. Aber 11-12 Siege, ey, ich sehe es total realistisch, auch mit dem Floor von 10 Siegen, weil man auch gerade diesen machbaren Stretch hat, wo man die Spiele wirklich gewinnen muss, ne? Gerade so von Woche 5 bis Woche 10 mit Carolina, Jacksonville, Washington, Arizona und New England, da musst du eigentlich mindestens 4 Siege schon mal holen. Ja. Und wie gesagt, die Heimspiele in der Division kannst du, glaube ich, dieses Jahr alle gewinnen.
Ja, und wenn du ein starkes Team bist und auch sein willst, dann musst du halt die einfachen Siege holen. Also halbwegs überzeugend musst du die einfachen Siege holen und wir sind in der Defense nicht wirklich schlechter geworden. Da kann man anknüpfen. Wir sind in der Offense definitiv stärker geworden, wo man sagen kann, der einzige wirkliche Weak Link in der Offense ist so zum gewissen Grad die O-Line. Ja, und ich glaube, das haben wir echt lange, lange nicht sagen können, dass das unser einziger Weak Link ist. Bisher jetzt. Und entsprechend sehe ich das wie du. Ich habe, wie gesagt, ich bin es ein bisschen konservativer angegangen, aber 10-7 ist trotzdem immer noch ein starkes Stretch, wenn man sieht, wo wir die letzten Jahre standen insgesamt.
Ja, mal ein Winning Record, ne? Ist ja. wäre mal schön. Also letztbeste Saison war damals die 8-8er Saison, als wir in die Playoffs gekommen sind. Deshalb, ich glaube, da wird man drei Kreuz hinter machen, wenn du mit einem Rookie-Quarterback 10 Siege holst.
Definitiv.
Bei all dem Hype, dem er natürlich irgendwo auch gerecht werden muss. Und ja. Ja, dann erzähl mir doch mal, was ist dein Lieblingsspiel auf dem Schedule für dieses Jahr?
Also mein Lieblingsspiel, ich glaube, das kommt ziemlich früh, ehrlicherweise. Also je nachdem, wie die Playoff-Implications sind, jetzt mal lange Rede, kurzer Sinn, ja, je nachdem, wie die Playoff-Implications sind am Ende der Saison, ist aber, glaube ich, trotzdem Houston gegen die Bears im Late Win, im Primetime-Window, ist, glaube ich, für mich das sexieste Spiel insgesamt auf dem ganzen Schedule. Allein von den Teams her. Die mit CJ Stroud und Kelly Williams ist glaube ich, das sexieste Spiel für mich.
Ja, finde ich total fair. Ich hätte das Spiel tatsächlich auch lieber etwas später gehabt, auch wenn ich jetzt die ganze Zeit gejammert habe, dass das Späte oder da hinten raus, dass man so stacked ist im Schedule. Aber das ist so ein Spiel, wo ich Caleb und Stroud gerne auf Augenhöhe sehen würde, nachdem Caleb sich so ein bisschen das Tempo in der NFL gewöhnt hat. Aber kann ich dir nur zustimmen, Houston auf jeden Fall eins der geilsten Spiele auf dem Schedule auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Must-Watch-Game. Ich glaube, das ist auch zu Recht in Primetime. Und das ist so ein Spiel, das könnte alles mit sich bringen. High-Scoring, das sind zwei Quarterbacks, die scheinen. Und auf jeden Fall richtig, richtig geiles Matchup, richtiger Banger zum Season-Start.
Vor allem spielen wir gegen die Texans ja auch zweimal, ne? Also wir haben jetzt überhaupt nicht über die Preseason gesprochen, aber man kann es ganz kurz erwähnen, dass wir im Hall of Fame gegen die Texans spielen und dann in Woche 2 nochmal. Ansonsten ist die Preseason halt einfach nicht erwähnenswert. Wir hoffen nur, vielleicht mal ein paar Snaps Caleb Williams zu sehen, aber ja.
Ich gehe stand jetzt sogar davon aus, dass Caleb Williams ein bisschen spielt, weil es macht nur einfach nur Sinn. Aber ich finde es witzig, denn wenn man sich so die Preseason der Bears anguckt, hört sich das jetzt nicht von der Zuteilung AFC-NFC, sondern generell von den Gegnern einfach nach einem kompletten Playoff-Run an. Du wirst niemals diese Teams kriegen, aber du spielst gegen Houston, du spielst gegen Buffalo, du spielst gegen die Bengals und du spielst gegen Kansas City. Das sind natürlich alles Teams, die wahrscheinlich oder sehr sicher ohne ihre Quarterback spielen werden, aber es hört sich nach Spaß an. Und da mal gucken. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir Odunze und Caleb so ein bisschen in der Preseason schon mal sehen. Und ich halte das für notwendig, sich an das Tempo zu gewöhnen.
Ja, finde ich auch. Ja. Finde ich auch wichtig in dem Moment. Zumindest jetzt dieses Jahr ist es wichtig. Nächstes Jahr würde ich es nicht mehr so wichtig sehen. Aber naja, wir waren aber dabei, dein Lieblingsspiel zu hören.
Ja, wenn du jetzt, ich bin da ganz happy drüber, dass du Houston genommen hast, weil das wäre bei mir auch auf jeden Fall so ein 50-50-Ding. Ich finde die Rams in Woche 4 ganz interessant, aber für mich ist dann doch ein Spiel, was raussticht, und zwar, das ist an Woche 11 zu Hause gegen Green Bay. Einmal sind das zwei Teams, die auf jeden Fall auf dem aufsteigenden Ast sind, zwei Teams mit Quarterbacks, von denen man sich super viel verspricht, zwei Teams, die eine enorme Entwicklung machen müssen und gemacht haben schon, und dann wird es das erste Mal seit Jahren sein, in dem ja die Bears Green Bay wieder schlagen, die eine Ära beenden mit einer Serie von Packers-Siegen und mit einem Quarterback, der dem Ganzen da die Krone aufsetzt, der anfängt, sich da Green Bay in die Hosentasche zu stecken. Und das ist das Spiel, wo ich ewig drauf warten werde, dass man endlich gegen Green Bay spielt und endlich da gewinnt. Deshalb, das wird für mich auf jeden Fall, das ist ganz, ganz groß eingekreist bei mir im Kalender.
Sehr schön. Ja, kann ich auch absolut verstehen. Das wäre meine zweite Wahl gewesen, einfach weil es halt, du hast alles erwähnt, weil es halt einfach dieses Spiel ist. So, ja,
das ist irgendwo die Rivalität in der NFL, muss man halt einfach sagen. Es ist einfach krass, ja.
Also, wenn wir das zusammenfassen, wir nehmen deine Prediction, wir nehmen Mattes Prediction, wir nehmen meine Prediction, kommen wir, um es mit Bob Swirsky, dem Bears-Superfan, zu sagen, auf eine insgesamte Saison von 17-0 und 27 Millionen Punkten. Und im Super Bowl-Sieg in Caleb Williams erster Saison. Finde ich das so richtig?
Fair.
Ja, absolut fair. Damit, wenn du noch einen Take hast du noch was?
Nö, ich glaube, ich bin soweit durch. Außer man könnte vielleicht noch sagen, nächste Woche wollen wir noch eine Folge machen und wenn wir dann nicht noch eine spontane Eingebung haben, werden wir uns dann wahrscheinlich auch Richtung Off-Season verabschieden. So ein bisschen in unsere Pause, nachdem wir jetzt ein Jahr durchgezogen haben. War auf jeden Fall ein langes Jahr. Ich glaube, wir haben nächste Woche noch was ganz Cooles. Ja. Aber ich glaube, dann würden wir uns mal verabschieden. Aber wie ich uns kenne, haben wir zwischendurch auch immer wieder mal Bock, irgendwie zu spontane Folge aufzunehmen. Deshalb an euch alle, macht auf jeden Fall die Glocke an, wo ihr es machen könnt, falls da zwischendurch was rauskommt, damit ihr auf jeden Fall am Start seid und die Folgen auch mitbekommt. Und ja, so viel dazu von mir.
Ja, ich denke, wir werden uns sowieso auch zwischendurch mal melden auf unseren Social-Media-Accounts. Deshalb da auch immer gerne reinfolgen und wenn ihr wollt, Notifications anmachen. Matthias ist ganz kurz nochmal reingekommen. Ich glaube, er ist aber AFK. Also, deswegen gucken wir uns seine Wand an, werden wir uns von euch verabschieden von dieser vorletzten Folge vor der Offseason mit unserer Schedule Prediction. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was eure Prediction ist, wie ihr es so seht, was ist euer Lieblingsspiel auf dem ganzen Schedule. Und ansonsten, ihr wisst es, liked, folgt, reviewed, Glocke, wie Marc das schon gesagt hat, und Bear Down. Haut rein, Leute.
Bear Down. So, schön, dass ihr dran geblieben seid, denn jetzt haben wir euch schon so ein bisschen angeteasert, was jetzt kommt. Ich freue mich riesig, dass er Zeit gefunden hat. Der eine oder andere, die eine oder die andere wird die Stimme kennen, ist in der deutschen Podcast-Landschaft, glaube ich, auch bekannt. Und weil wir gesagt haben, wir wollen zu jedem unserer Draftpicks so ein bisschen was machen, haben wir uns natürlich da einen College-Experten eingeladen. Und zwar den Jan Wegwerth. Jan, schön, dass du Zeit gefunden hast. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
Ja, moin, moin. Ist quasi so ein bisschen ein Nachschlag. Ich hatte meine Podcast-Tour schon beendet und dann kam eure Anfrage rein. Und jetzt, gibt's noch das kleine Dessert oben drauf. Mir geht's soweit ganz gut. Ich habe fast alles abgeschlossen, was die Draft betrifft. Und von daher können wir heute frei von der Leber reden.
Ja, wir sind happy darüber, dass du das einrichten konntest und da jetzt auch Bock drauf hast und mit mir da so ein bisschen durchgehst. Denn wir müssen über einen Spieler reden. Wir haben letzte Woche schon über Rome Odunze gesprochen. Wir haben auch schon über Torrey Taylor gesprochen. Vielleicht bevor wir jetzt wirklich inhaltlich über Booker reden, würde ich mal kurz gerne deine Einschätzung zur Bears Draft-Klasse hören. Du musst jetzt nicht eine halbe Stunde Caleb Williams für uns und die Hörer analysieren, aber mal so deine Einschätzung, Value, wie fandest du den Draft der Bears, wie gefallen dir die Prospects, die gedraftet wurden?
Ja, ich habe gestern bei mir auf dem Blog das Draft-Recap hochgeladen, wo ich so verschiedene Awards gebe. Und die Bears sind in der Tat dieses Jahr aber hohe Draft-Klasse. Was einfach natürlich daran liegt, man hat wenig Picks gehabt. Der Booker-Pick ist ja noch zusätzlich gewesen. Da war ja eigentlich gar nicht eingeplant. Da hat man jetzt in die Draft zurückgetradet. Aber diese Picks haben es ziemlich in sich, was natürlich einfach daran liegt, dass man zwei Top-10-Picks hat und den Number One Overall, dann sieht man in der Regel nicht so schlecht aus. Das Schöne für mich sozusagen ist, wenn ich die Klasse jetzt von außen betrachte, dass ihr einfach mit Odunze nochmal einen Spieler geholt habt, den ich deutlich höher hatte. Also für mich ist Rome Odunze einer von zwei Blue-Chip-Playern dieses Jahr gewesen, neben Marvin Harrison, auch noch vor Caleb Williams. Rome Odunze war für mich einer der zwei besten Prospects dieser Klasse. Den liebe ich einfach von vorne bis hinten und glaube auch nicht, dass es irgendwie eine Möglichkeit gibt, dass der, abseits von Verletzungen, die ich natürlich niemandem wünsche, dass der in irgendeiner Form scheitern kann, weil der einfach ein so rundes Profil hat. Das ist ja nicht nur seine Füße, seine Size, seine Ballskills, sondern der ist ein guter Route Runner, vielleicht nicht dieser Techniker, wie es Harrison ist, und hat vielleicht auch nicht diese Yards of the Catch Skills von Malik Nabers. Aber der versteht Raum und wie man sich im Raum verhält und wie man einen Cornerback, wie man den Setup eines Cornerbacks macht, sodass der eben die falsche Entscheidung, den falschen Schritt nimmt, ohne dass er jetzt der krasseste, technischste, nuancierteste Route-Runner ist. Das versteht er einfach so unfassbar gut, dass ich nicht glaube, dass Rome Odunze, wie gesagt, abseits von Sachen, die jetzt außerhalb unserer Evaluationsmöglichkeiten stehen, in irgendeiner Form scheitern kann. Also das ist für mich einfach ein bombensicherer Prospekt. Und den an 9 zu kriegen, also wenn ich GM eines der Teams vorher gewesen wäre, wäre das nicht möglich gewesen.
Okay. Mal so. Ich sag mal, bei diesen ganzen Lobeshymnen braucht oder bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen
Rome Odunze!
Caleb Williams hat's gefeiert, ja. Wir können uns dir da nur anschließen und ja, wir freuen uns, dass auch du da Lobeshymnen drauf singst und wir freuen uns natürlich immens, ne, auf so einen Wide Receiver Corps und dann auch noch Romo Dunze da reinzupacken. Wie stehst du dahinter zu Kieran Amigaji und zu Torrey Taylor, zu den Picks?
Also Amigaji ist halt ein spannender Developmental Tackle. Ja, das ist einfach jemand, der braucht noch vielleicht einen Moment, aber das war jetzt hinter den Top-Tackles und denen, die dann, sagen wir mal so, das Second oder Third hier waren, wäre das jetzt auch meine Wahl in der Range gewesen. Also wenn ich in der Range noch einen Tackle haben will, dann hätte ich Amigaji gewählt. Denn das war ein Spieler, der natürlich eben, der kommt einfach aus der Ivy League, von daher aus der FCS, eben aus der Subdivision unter der höchsten Subdivision im College Football. Und da eben auch von einer eher kleineren oder sagen wir mal nicht ganz so qualitativ hochwertigen Conference, weil die müssen ja nur wirklich studieren. Das ist ja nicht wie sonst wo. Aber der bringt halt wirklich viel mit. Der bringt halt einfach wirklich diese Size mit, diese Power mit, der hat wirklich ein gutes Footwork, der hat vor allem auch eine sehr, sehr tiefe Leverage. Das ist für große oder relativ große, ist ja jetzt kein übergroßer Tackle, ist das extrem wichtig und hat dazu diese perverse Armlänge. Also, ja. wenn ich jemanden haben will, mit dem ich arbeiten will als O-Line-Coach, und Coaches sind immer Coaches, die gucken sich den Spieler an und sagen, okay, der ist vielleicht technisch nicht so weit. Der hat vielleicht noch Probleme sozusagen beim Positioning, wenn er ins tiefe Pass-Set geht, ins vertikale Pass-Set geht oder wenn er on the move ist. Aber was hat der für Tools, was hat der für Traits? Und die sind einfach richtig, richtig gut. Das will ich als Coach haben, weil das will ich formen. Als Coach willst du ja immer versuchen, irgendwie dann auch einen Spieler, der eben natürliche Anlagen hat, der körperliche Anlagen hat, der athletische Anlagen hat, weiterzubringen. Und das, da wäre Amigaji eben auch mein Fall gewesen.
Ja, Torrey Taylor hat sich in der... Entschuldigung, ja? Vor allem muss er ja auch nicht direkt starten. Ne? Du hast mit Braxton Jones noch einen Starter, der solide ist und auch immer noch Entwicklungspotenzial hat. Und gerade Amigaji ja auch diese Verletzungshistorie hat, aktuell auch noch so ein bisschen mit ein paar Sachen zu tun hat, ein bisschen kollaboriert und ja, da natürlich jetzt auch erstmal gesund werden muss und wie du richtigerweise sagst, auch so ein Development-Tackle dann irgendwo ist. Ja. Wir hoffen, dass er so früh wie möglich Braxton Jones so ein bisschen pushen kann und dass es neben der Tatsache, dass er ein Projekt ist, mittelfristig diese Offensive Line auf jeden Fall für Caleb Williams verstärken kann.
Ja, und ich meine, solange Braxton Jones pusht und Jones dadurch besser wird, ist ja auch viel gewonnen. Ne? Also das
absolut.
Durch diese Competition eben beide einfach von profitieren, das ist ja auch öfter so.
Ja,
bei Torrey Taylor ist es so, wenn ich vielleicht den kurz mal vorstellen darf, ich verfolgt die Big Ten ja relativ intensiv und das ist einfach der beste Panther, den ich seit vielen Jahren gesehen habe. Das war die Offense von Iowa. Das muss man so deutlich sagen. Die Offense von Iowa war desaströs, also eine der schlechtesten, auch statistisch, die letzten Jahre schon. Letztes Jahr hat das Ganze nochmal, wurde das insbesondere nachdem sich die Transfers von Michigan, der Quarterback und der Tight End, McNamara und All verletzt haben, wurde das dann wirklich, also wirklich schlimm. Man konnte es nicht angucken und trotzdem war Iowa erfolgreich. Warum? Weil sie eine Top-Defense hatten, die haben sie immer. Und weil sie einen Panther hatten, der halt das Feld wirklich switchen konnte, sozusagen mit seinen Punts. That being said, vierte Runde ist mir ein bisschen rich. Also ich bin fair. Kein Gegner davon, Panther zu draften. Bei Kickern sehe ich es anders. Kicker würde ich nicht draften. Da hat sich einfach so oft gezeigt, die sichersten Kicker, dann kriegt man da, dann werden die Draftpicks und dann brechen sie irgendwie dann den Druck, dass sie Draftpicks sind, zusammen, keine Ahnung. Panther sind relativ stabil, zumindest meiner Erfahrung nach. Ihr habt einfach einen Top-Punter. Caleb Williams hat ja schon gesagt, er wird nicht viel zu tun haben. Wunderbar. ich hätte ihn vielleicht nicht unbedingt in der vierten Runde genommen. Ab der fünften wäre ich damit fein gewesen, aber letztlich ist er jetzt ja da. Wir können es ja nicht ändern. Und der Spieler an sich steht ja nicht zur Debatte. Die Qualität des Spielers steht nicht zur Debatte.
Da freuen wir uns auf jeden Fall drauf, weil ich habe es auch auf Twitter und so gesehen. Ich habe noch nicht so häufig Panther-Highlight-Tapes gesehen. Mhm. Bei Torrey Taylor war das tatsächlich der Fall und es ist auch tatsächlich sehr, sehr unterhaltsam. Gerade auch, also grundsätzlich, du hast es gesagt, das ganze Komplettpaket, wir haben so ein kleines Short zu Torrey Taylor gemacht und das ist schon beeindruckend. Also klar, am Ende des Tages ist es ein Panther in der vierten Runde, was auf jeden Fall, und da bin ich komplett bei dir, ein bisschen rich ist, aber Ryan Poles holt halt trotzdem wieder mit den wenigen Picks einen Immediate Starter, der eine deutliche Verbesserung ist zu letztem Jahr in den Roster. Und auch das kann Wert haben. Da bin ich mal sehr gespannt.
Ja, auf jeden Fall.
Genau, dann gucken wir auf den Spieler, um den wir heute so ein bisschen die Folge eigentlich aufbauen wollen. Und zwar traden die Bears ja in dem diesjährigen Draft, in der diesjährigen Draft in die fünfte Runde zurück. Und zwar mit den Buffalo Bills an 144 für ein 2025er Fourth Round Pick. Und zwar drafted Chicago Austin Booker. Ja, ich würde dir tatsächlich mal so ein bisschen das Feld überlassen und dass du uns so ein bisschen was zu Booker erzählst, zu seiner Production, zu seinem Player-Type, zu seinem Draft-Spot, wo du ihn gesehen hast und vielleicht auch zu seinen Schwächen und so seiner Rolle in der NFL.
Das ist viel. Also ich versuch's mal peu à peu. Und zwar ja auch einer, der eher auf der dünneren Seite ist. Ne? Das ist ein sehr langer Spieler, 6,4,5, 33,7/8 Arm, also wirklich auch sehr lange Arme und das wird gleich noch eine Rolle spielen, aber eben nur 240 Pounds schwer. Also der ist schon eher so dieser typische lange, etwas dürre Edge-Rusher, bei dem man vorher dachte, dass er eher so typisch Speed-Rusher ist. Dann hat sich gezeigt bei der Combine, okay, die reine Athletik auf dem Feld ist vielleicht doch gar nicht so gut wie gedacht und das könnte ein Grund sein, warum er gefallen ist. Also bei der Combine war es eine große Überraschung, dass der so langsam gelaufen ist. Und auch die sonstigen Werte waren gut, aber nicht eben so, dass man sagt, okay, der undersized Speed Rusher, der ist eben besonders athletisch. Und das ist Austin Booker vielleicht in der Hinsicht nicht. Nächster Punkt, den man vielleicht erwähnen muss, Austin Booker ist extrem unerfahren. Austin Booker ist 21, der ist ein Redshirt Sophomore, also der hat nur 2 Jahre gespielt und hat ein Jahr eben ein Redshirt genommen, also eben nicht gespielt, beziehungsweise heute kann man theoretisch eben 4 Spiele absolvieren, trotzdem Redshirt nehmen. Das hat er aber nicht gemacht. Der war bei Minnesota zunächst, nicht bei Kansas. Hat dort ein Jahr gar nicht gespielt, hat dann im nächsten Jahr, 2022, halt ja wenig Einsätze gehabt, wirklich ein tiefer Backup gewesen und hat sich dann eben entschieden, okay, hier komme ich nicht richtig ran, ich transferiere zu den Kansas Jayhawks und hat da eben nur eine Saison gespielt, die vergangene Saison, war da nicht mal Starter, war da eher zunächst so eine Art Pass-Rush-Specialist, also diejenigen, die bei Third Down, Third and Long aufs Feld kommen und eben einfach Jagd auf den Quarterback machen sollen, hat aber gezeigt im Laufe der Saison, dass er eben doch ein bisschen mehr kann als nur das. Der kann, also nur das ist ja auch gut. Quarterback jagen ist was Wichtiges in der heutigen, also im heutigen College Football, in der NFL noch viel mehr. Und hat einfach mehr und mehr Snaps gesehen. Der wurde dann niemals offiziell Starter, aber letztlich spielt das keine Rolle, weil der hat einfach viel gespielt und hat eben nachher nicht nur die Sacks gehabt, sondern auch irgendwie 57 Tackles. Also Tackles sind jetzt kein Argument erstmal für irgendwas. Bei Defensive Linern finde ich nochmal ein bisschen mehr als bei Linebackers. Wenn du da viele Tackles machst, dann zeigt es offensichtlich, dass du dich das ein oder andere Mal auch im Block durchsetzen kannst. Und da kommen wir gleich zu. So, das Erste, was bei ihm auffällt, denke ich, ist, er ist dieser lange, etwas dürre Edge mit langen Armen. Er hat halt eigentlich immer 4-3 die End gespielt. Das ist witzig, weil sonst erwartet man von diesen Typen ja mal, okay, die spielen eigentlich, vielleicht ist der eher auf 3-4 Outside Linebacker besser aufgehoben. Der hat eigentlich fast immer Defensive End gespielt. Und ihr habt ja auch eine Viererline, wenn ich das verstehe, oder?
Also wenn ich richtig, das richtig genau. verstehe, weiterhin. Ne? Ja, mit mit Sweat auf der anderen Seite und in, ja, wahrscheinlich Andrew Billings und Javon Dexter. Mhm.
Genau, und das, also da wird jetzt die Anpassung nicht so hoch sein. Ich kann ja mal so ein paar Sachen aufziehen, die er besonders gut macht. Und da müssen wir einfach auf den Pass Rush zuerst zu sprechen kommen, weil der sieht wirklich, das ist wirklich ein sehr, sehr talentierter Spieler, das mal vorweg, der eben nicht viel Erfahrung hat. Aber in dieser
kurz reingrätschen darf, Jan, weil ich habe mir das nämlich nochmal angeguckt, weil das ist so untypisch für Draftpicks von Ryan Poles, denn Austin Booker, ich habe mir die Combine-Ergebnisse nochmal angeguckt und der hat jetzt nicht den Elite-Res-Score, ne? Irgendwie 7,05. Nee. Ist auch in den Splits jetzt nicht so gut oder beim 40-Yard-Dash. Bei der Größe und beim Broad-Jump war er ziemlich gut, aber darüber hinaus jetzt nicht so das athletische Profil. Weil wenn du in Chicago sagst, ja, großer, dünner Edge-Rusher, dann denkt man halt auch direkt viel an Leonard Floyd, der ja auch vom Body-Type so mehr lange Arme, Typ Basketballspieler irgendwie war. Mhm. Kann man da Parallelen ziehen?
Also der Floyd bei Georgia war halt nochmal ein krasserer Athlet. Ich meine, der ist natürlich auch eine ganze Ecke früher gegangen, das sollte man nicht vergessen. Aber es gibt ein paar Punkte, die ähnlich. Bei Floyd hat man ja damals zumindest zu Draftzeiten gedacht, auch okay, Der wird Schwächen gegen den Lauf haben, der ist undersized, der hat zu wenig, wie es immer so schön heißt, Sand in the Pocket. Also ne, der lässt sich einfach wegschieben, weil der keine Base hat. Der ist vielleicht ein reiner Pass-Rush-Specialist. Das von daher, ja, könnte stimmen. Floyd hat aber eben auch schon viel in Space gespielt. Das hat Booker nicht getan. Also Booker hat wirklich eine reine Defensive-End-Rolle gehabt und nicht eben den 3-4 Outside-Linebacker, den Floyd ja auch gerne spielt. Der kann beide spielen, aber den kannst du ja auch im Raum aufstellen, weil er einfach so athletisch ist. Der war ja auch ein Stück athletischer als Booker. Zumindest hat er athletischer getestet.
Genau.
Es ist nur so, dass ich glaube, dass Bookers Speed auf dem Feld ein bisschen besser ist und seine Athletik auf dem Feld ein bisschen besser ist. Also es hat einfach viele überrascht. Ich habe damals seine 40-Yard-Dash dann bei der Combine auch live gesehen und dachte, okay, das wundert ein bisschen, dass er da eben nur eine knapp 4,80 läuft. Aber hey, es gibt auch, man muss immer dazu sagen, der 40-Yard-Dash, man kann sich darauf vorbereiten, man kann sich auch gezielt darauf vorbereiten, es ist aber einfach ein Sprinttraining, wo du einfach auch eine bestimmte Körperhaltung sozusagen beim Start und so weiter dir antrainieren musst. Es gibt Spieler, die das entweder nicht so können oder da vielleicht nicht ganz so viel reinstecken. Das muss nicht unbedingt heißen, oder nicht zwangsläufig heißen, dass die eben auf dem Feld langsam sind. Und Booker ist auf dem Feld nicht langsam, das kann man nicht sagen.
Ja, da, ich bin auch sehr, sehr gespannt, weil das, was ich gesehen habe, das passte nicht so sehr zum Testing, weil auch für mich sah er auf Tape, was ich so gesehen habe, auf jeden Fall ein bisschen, ja, athletischer aus. Was ich jetzt so aus den Camps gesehen, also diesem Rookie-Minicamp und so gesehen und gehört habe, dass auch viele Experten vor Ort sagen, der muss eigentlich Masse draufpacken, sieht aber vom Bodytype aus wie ein Spieler, für den das möglich ist. Vergleich jetzt Leonard Floyd, das war ja auch vom Körperbau eher so ein schlanker gebauter. Bei Booker aber neben diesen auch ultralangen Beinen, der sieht schon athletisch aus mit der Option, noch Gewicht draufzupacken. Würdest du ihm das zutrauen und glaubst, das macht ihn noch besser?
Ja, ich glaube schon, dass ihn das besser macht, denn das wäre so mein einer Punkt, den man ihm vielleicht geben muss. Wir reden ja auch vom Fünftrunden-Pick. Ich habe den zwar deutlich höher gehabt, aber beim Fünftrunden-Pick erwartest du jetzt nicht unbedingt, dass der in der ersten Saison krassen Impact hat und da irgendwie gleich starten wird oder so. Normalerweise zumindest. Das heißt, gib ihm Zeit. Ihr habt ja mit Sweat einfach einen sehr guten Rusher. Ihr habt noch ein paar, ihr habt ja auch mit Robinson, glaube ich, noch, auch einen Spieler, der sozusagen so ein bisschen, der kam ja aus der Small School damals ja auch, der hat ja auch erstmal draufpacken müssen.
Ja, ist mehr ein Cut-Kandidat tatsächlich aktuell.
Ja,
so ein bisschen Ryan Poles-Guy, aber ist ein ähnlicher Spielertyp. Gerade hast du noch auf der Outside so ein bisschen DeMarcus Walker, der so, so Tweener-mäßig ist zwischen Defensive Tackle und Edge.
Genau.
Aber der hat natürlich
also Booker, die Möglichkeit, jetzt schon eine Rolle,
zu spielen.
Ne? Der erfüllt schon eine andere Rolle. Der ist kein Montez Sweat, auch vom Bodytype nicht. Der ist auf jeden Fall kein DeMarcus Walker. Der ist am ehesten bei jemandem wie Dominic Robinson, wobei Robinson halt eben schon die Jahre hat, wo er jetzt draufgepackt hat. Also ob der jetzt gecuttet wird oder nicht. Ich meine jetzt sozusagen erstmal vom Typ Spieler her.
Ja.
Da kann er einfach eine andere Rolle einnehmen und eben vielleicht wirklich am Anfang eine Rolle, dass er ab und zu mal bei Third Down aufs Feld kommt und sich so ein bisschen akklimatisiert.
Ja, wie würdest du denn sagen, hat er maßgeblich am College gewonnen? Weil diese 12 Spiele, du hast die 57 Tackles, die 8 Sacks angesprochen, trotz der Tatsache, dass er nicht Fulltime-Starter war. Wie gewinnt Austin Booker denn seine Matchups?
Das ist nämlich interessant, weil man würde jetzt erwarten, wenn man das so hört, okay, der hat kaum gestartet, dann kam er als Pass-Rush-Specialist drauf und so weiter, dann würde man denken, okay, der hat jetzt nur mit Outside-Speed-Rush gewonnen, weil er einfach ein bisschen schneller ist, ein bisschen athletischer, ein bisschen länger ist. Das stimmt nicht nur. Der hat auf verschiedene Weisen gewonnen und darum habe ich den auch, also das ist einfach ein sehr, sehr ungewöhnlicher Typ, begegnet einem nicht oft im Scouting, gerade bei Edges, diese Kombination. Also Booker ist zuerst mal, er hat einen guten Get-Off, also er hat schon diese Speed-Rush-Fähigkeit, einen guten Get-Off, raumgreifende erste Schritte, also er hat ja diese langen Beine, da kann er halt ordentlich den Tackle gleich unter Druck setzen. Der hat eine gewisse Fluidität, also der hat auch so diese dynamischen Lateral Steps direkt an der Line of Scrimmage, wenn der Blocker vielleicht ihn gleich am Anfang, also wenn der sagen wir mal, so ein horizontales Set, Pass-Set hat, dass er den gleich sozusagen aussteigen lässt. Der hat eine gute Quickness, der hat eine gute Körperflexibilität, also der kann blockern wirklich, wenn die irgendwie auch sozusagen zusätzliche Blocker im Backfield, wenn der Tight End um die Ecke kommt oder wenn Back da steht, die kann er wirklich wunderbar ausmanövrieren. Hat diesen Outside Rush, den hat er durchaus mit dem guten Dip and Rip, also wirklich diesem Shoulder Dip unter dem Tackle durch, hat einen gewissen Bend, jetzt nicht super bandy, aber hat einen guten schnellen Arc sozusagen zum Quarterback. Das sieht alles recht gut aus. Das Ding, was ihn so spannend macht, ist, dass der bereits eine ganze Menge Pass Rush Moves hat. Und das geht ein bisschen unter, oft in der Beschreibung, weil er einfach so sehr stark dieses Klischee erfüllt. Aber der hat wirklich eine ganze Menge guter Hand Moves bereits. Der hat gerade diese Chops, also diese Schläge von oben auf die Arme des Tackles, auch Cross Chops, dass er den mit dem anderen Arm sozusagen unten durchhakt. Speed to Power, also dass er wirklich mit Speed ankommt und dann quasi in den Gegner reingeht. Der hat einen Swim-Move, der hat gute Spins. Also der hat wirklich eine insgesamt erstaunlich reife Toolbox als Outside-Rusher mit seinen schnellen Händen. Der hat auch gute diese Inside-Counter. Ne? Wenn der Tackle irgendwie erwartet, oh, der kommt jetzt außen rum und oversettet ein bisschen, dann kann er sozusagen dieses Working Underneath, dass er dann unter ihm auf der anderen Seite durchgeht oder mit einem Swim-Move ihn da aushebelt. Das ist wirklich relativ weit dafür, dass er eben so unerfahren ist. Und das macht ihn, finde ich, so spannend. Der ist relativ jung noch, der ist 21, der hat nur ein Jahr gestartet, der hat auch nicht, oder beziehungsweise gespielt, nicht mal gestartet, aber viel gespielt. Das andere Jahr, wo er gespielt hat, hat er kaum das Feld gesehen. Und dafür ist dieses Arsenal echt gut.
Ich finde, dass das halt auch so ein bisschen für seine, wenn ich da kurz einhaken darf, so ein bisschen für seine Versatilität auch irgendwie spricht. Ne? Der ist so reif, hat so viele, also reif in Anführungszeichen, bezogen jetzt auf die Pass-Rush-Moves. Ich finde nämlich auch, was ich so ein bisschen gesehen habe, ist, dass er so gerade im Pass-Rush dann auch schon mit Antizipation spielen kann und dann dabei diesen, man sagt ja immer so schön, diesen Relentless-Motor hat. Und der gibt halt dann Plays auch nicht auf. Das war so ein Punkt, wo ich gedacht habe, okay, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht, da zuzugucken.
Mhm. Auf jeden Fall. Den Eindruck habe ich auch. Der hat, wie gesagt, überrascht mich, dass jemand normalerweise sind, gerade im College, ne, da hast du natürlich dann auch viele schwächere Gegner und dann dominierst du einfach dadurch, dass du athletischer bist. Wenn du ein relativ spannender NFL-Prospect bist, dann spielst du natürlich auch gegen Tackles, die NFL nie sehen werden oder so. Aber dass er eben doch da relativ vielfältige Weise gewinnt. Und der andere Punkt, und das ist das Witzige, warum ich glaube, dass es wichtig ist, dass er einfach mal in Weightroom, in NFL-Weightroom kommt und da ordentlich Funde draufpackt. Der hat natürlich im Run-Block oder gegen den Lauf hat er natürlich Limitationen mit seinem Körperbau. Der hat nicht immer die beste Leverage, der hat auch nicht die größte Power, aber der hat halt ein paar Momente, in denen er eben doch auch da relativ viele Plays gemacht hat, weil er erstens, genau wie im Pass-Rush, Blocks ziemlich gut und ziemlich antizipativ ausweichen kann, ohne sich dabei komplett aus dem Spiel zu nehmen. Es gibt ja Leute, die dann immer versuchen, um den Blocker herumzubewegen, dann sind sie irgendwo sonst wo, aber das Play ist ganz anders. Und er kann sich auch besser von Blocks lösen als erwartet, weil er eben diese Armlänge hat. Der hat eine Armlänge und kann auch damit ganz gut umgehen. Und dadurch kann er auch, wenn er die richtig einsetzt, das Timing richtig ist beim ersten Punch, dann lässt er sich gar nicht so dauerhaft oder konstant zurückschieben, sondern es gibt immer Plays, wo er den Ground hält. Also es gibt natürlich, wie gesagt, wenn so ein Power Right Tackle da ankommt, der schiebt ihn natürlich aus dem Feld. Der hat dann eben, ne, der wiegt dann 320 Pounds und hat einen 240 Pound langen, dürren Edge Rusher. Das ist klar. Aber in der Tendenz ist er von der Technik da, gibt's was zum Anknüpfen. Das heißt, wenn er zumindest 10 drauflegt, dann könnte ich mir das vorstellen, weil sonst ist es so, er hat gute Richtungswechsel, die zeigt er auch, also er hat eine schnelle Orientierung zum Runplay, er hat eine sehr große Tackling-Range, also einen sehr großen Radius, dadurch macht er eben mehr Tackles als erwartet, einige Tackles auch durchaus hart, also ist jetzt nicht nur jemand, der den irgendwie zu Boden wrestelt und hat halt eben auch die Awareness, zum Beispiel wenn der Quarterback aus der Pocket raus nach vorne geht, dass er eben aufs Play reagiert. Von daher gibt's da durchaus auch in dem Bereich viel, womit man arbeiten kann. Der muss nicht zwangsläufig immer ein Pass-Rush-Specialist bleiben.
Was glaubst du denn, ich meine, du hast es angesprochen, so ein bisschen die Experience und der Körperbau, Frame, Gewicht, Maße sind so ein bisschen noch ausbaufähig oder schwierig auf die NFL zu übertragen? Oder da hat er auf jeden Fall nicht seine Stärken, sondern eher seine Schwächen. Hast du denn sonst noch was bei ihm gesehen, wo du gesagt hast, ja, das gefällt mir nicht so gut, da muss er besser werden oder das kann er einfach nicht so gut?
Ja, es gibt so kleinere Momente natürlich. Ne? Also der hat halt, also der ist manchmal ein bisschen out of control bei seinem Rush, dass er dann sich selbst aus der Balance bringt. gibt es zum Beispiel, wenn er diesen Bend, also um den Tackle rum in die Pocket rein, dass er den ganz eng nicht nehmen kann und dann so ein bisschen slippt, oder gab auch ein paar Mal, dass er sich bei so Push-Pull-Moves irgendwie selbst aus dem Play nimmt. Da gibt's natürlich hier oder da ganz viel Feintuning, ne? Also klar, Edge-Setting wird jetzt nie sein ganz krasses Ding sein, ne? Dass er da ist er manchmal, da lässt er auch manchmal ein bisschen zu viel Lücken irgendwie, bewegt sich zu viel Upfield, dadurch macht er das Gap auf zwischen Tackle und Guard oder so. Das sind natürlich, also der ist ja eben unerfahren, aber ich fand, dass es insgesamt dafür, dass er so unerfahren ist, dass sich das relativ in Grenzen gehalten hat. Nur du hast es angesprochen, der ist halt ein Effort-Guy trotz allem, ne? Das ist jetzt nicht nur ein Finesse-Spieler, sondern der will halt auch, der nimmt jedes Play auch ernst. Und darum, ich fand ihn eben deutlich spannender, als ich erst dachte, als ich ihn mir angeguckt habe. Und was man vielleicht nochmal erwähnen sollte, das ist natürlich nur ein erster Hinweis oder Schritt. Und ich bin da auch immer ein bisschen skeptisch bei diesen Zahlen. Aber zwischen Combine und Pro Day hat er ja angeblich 13 Pounds draufgepackt. Ich finde sowas ein bisschen verdächtig immer, aber anyway. Ich glaube, der Körper bietet mehr, nur der Körper ist halt noch gar nicht lange am College gewesen. Ne? Der hat ja auch in Minnesota und Kansas halt nicht besonders viel gesehen an Weight Room, logischerweise. Ne? Und von daher, ich glaube, den kann man eben noch ein bisschen kräftiger machen, wenn der mit 255 auftritt. 6'4 255 oder 6'5 255 ist, glaube ich, viel mehr muss es nicht sein. Sonst wird irgendwann natürlich der Speed und der Get-Off ein bisschen behindert davon. Also das ist schon ein sehr, sehr, sehr spannender Spieler. Und für mich, wie gesagt, ich hatte den deutlich höher. Für mich war das nach den Top-Rushern wäre das, also denen, die in der ersten Runde erwartet worden, war er mein nächster. Also ich habe den Mitte der zweiten Runde gehabt. Das ist der Spieler, mit dem ich, also da war ich deutlich höher als der Konsens auch, weil das ist der Spieler, mit dem ich gern gearbeitet hätte, wenn ich jetzt Coach wäre, weil der hat halt eben, der ist eben nicht so roh, wie man denkt. Der ist auch kein reiner Designated Pass Rusher, trotz seiner Statur. Der hat Instinkte, der hat Awareness in der kurzen Zeit, obwohl er ja gar nicht viel gespielt hat. Von daher, also neben den athletischen Eigenschaften, neben den auch technischen, finde ich, sehr weit fortgeschrittenen Skills oder Traits, hat er eben auch schon ein Football-Spielverständnis in vielerlei Hinsicht. Ne, klar, da gibt es noch eine ganze Menge zu machen. NFL ist ein Riesensprung für alle diese Spieler. Ist aber auch für Caleb Williams, muss man sagen. Ne? Also das gilt für alle College-Spieler, selbst für den Nummer 1 Prospect. Da ist so viel da, und darum kann ich auch verstehen, dass die Bears da wieder reingetradet sind. Sonst bin ich kein so großer Fan davon. Wenn die Draft vorbei ist, dann ist sie vorbei für mich, bis auf die UDFAs. Aber irgendwie Future-Picks dann zu investieren, bin ich jetzt nicht der größte Freund. Uptrade, okay, aber jetzt einfach zu sagen, okay, wir schmeißen jetzt noch einen Viertrunden-Pick nächstes Jahr rein, ist normalerweise, bin ich eher skeptisch. In diesem Fall kann ich es total verstehen. Der hätte längst vom Board sein müssen.
Ja, ich glaube auch, dass man selber nicht damit gerechnet hat, dass er so früh vom Board geht. Viele haben ja auch gesagt, boah, man hätte anstatt Torrey Taylor ja schon mit Austin Booker gehen können, sollen vielleicht sogar.
Müssen.
Aber ja, genau, müssen wahrscheinlich, vom Value wahrscheinlich. Wie siehst du denn grundsätzlich so ein bisschen sein Floor und sein Ceiling? Ich weiß nicht, ob du sowas für dich machst. Kannst du uns da so eine Einschätzung geben, wie du das im Rahmen deiner Analyse oder deines Scoutings so ein bisschen, ja, einordnen würdest, was wir aus Bears-Fansicht erwarten können, was wir oder sportlich von Austin Booker erwarten können?
Ja, ist jetzt sicherlich kein Spieler, der diesen super hohen Floor mitbringt, das ist klar. Und der muss halt, der ist halt unerfahren, der muss viel lernen, der hat nur einfach sehr, sehr viele Eigenschaften, die ich ja gerade schon ein paar Mal aufgezählt habe, mit denen man sehr gut arbeiten kann, wo es mich nicht wundern würde, dass er auch eher schnell zumindest mal Einsätze sieht. Also jetzt vielleicht nicht, ne, wir reden jetzt nicht von Starter, aber dass er einfach Einsätze sieht. Und man weiß ja auch nie, was in der Saison passiert. Kann ja sich schnell, es gibt so viel Verletzungen in dieser Sportart, da muss er plötzlich doch schneller leisten, als vielleicht alle erwartet hatten. Das ist ja durchaus möglich. Und von daher, ich glaube schon, dass der ein Contributor werden kann, auch in der kommenden Saison, natürlich mit geringeren Erwartungen. Das Ceiling ist für mich sehr, sehr hoch einfach bei Austin Booker. Aus den genannten Gründen, dazu kommt eben das Alter, die mangelnde Erfahrung, die ist ja hier in dem Fall bei Seeding was Positives. Man sieht, okay, da geht noch wirklich, da ist noch viel zu holen, wenn in der kurzen Zeit schon so viel entwickelt wurde. Why not?
Ja.
Ich finde ihn einfach, ich finde ihn einfach unglaublich spannend und war für mich einer, also ich rede nicht so gern von Steals, weil letztlich ist es dann immer die Teams, also es ist eben auch kein Zufall, dass so viele Teams, inklusive der Bears, halt mehrfach an ihm vorbeigehen und sagen, nee, gerade nicht. Aber für mich einfach einer der besten oder vielleicht der beste defensive Value-Pick an Tag 3. Also muss ich so deutlich sagen.
Ja, das hören wir sehr gerne. Das lässt uns.
Kann ja falsch liegen, aber das ist sozusagen der Stand jetzt bei mir.
Jan, wir nageln dich drauf fest. Ja, wenn du hier hinkommst und uns das sagst, dann glauben wir dir und verlassen uns darauf.
Dann komme ich also, wenn er nichts reißt nächste Saison, dann komme ich, war das quasi mein letzter Auftritt hier, okay.
Gut. Nee, ich hoffe auf gar keinen Fall, denn du hast dich quasi, du hast stillschweigend die Klausel unterschrieben, denn Gäste, die hier sind und dann liefern, so wie du es definitiv tust, die verpflichten sich für ein Wiederkommen. Dementsprechend bin ich mir ziemlich sicher, dass wir, wenn du dich an diese stillschweigend unterzeichnete Klausel hältst, sehr gerne wieder was von dir hören. Denn ich mag das total gerne, erstmal mit Leuten zu reden, die Ahnung haben von dem, was sie tun, die sich vorbereiten und die eine gewisse Passion auch für das mitbringen, über das sie reden. Und ich höre da nämlich auch total gerne zu und genieße das mal total, mich einfach so ein bisschen rauszuhalten. Deshalb, ja, ich bin richtig happy, dass es geklappt hat. Und im Zweifel, du kannst es ja so sehen, wenn es ein schlechter Take von dir war, kommst du wieder, um dich zu erklären und dich rauszureden. Wenn es ein guter Take war, kommst du wieder, um dir auf die Schulter zu klopfen. Ganz einfach.
Ja, ich mache das ja, also ich überprüfe meine Takes in der Regel nicht so sehr an dem, was nachher passiert, weil es einfach zu viel Unwägbarkeiten gibt. Das kann ja einfach sein, da reicht ein Coachingwechsel im nächsten Jahr, ne, dann ist vielleicht doch ist doch Schluss für Eberflus und Co. oder so. Dann kann es ganz anders laufen, oder eine Verletzung spielt rein oder irgendwas anderes. Ne? Man weiß natürlich auch nicht, was bei den Spielern, das sind junge Leute, was da passiert. Von daher, dass ich sag mal, für mich ist immer so, ich versuche den Spieler, ich bin dann zufrieden, wenn ich den Spieler so darstelle, dass wenn er gut funktioniert, dass ich dann genau das beschrieben habe, warum er gut funktioniert hat, und wenn er nicht gut funktioniert, dass ich genau die richtigen Schwachpunkte sozusagen benannt habe. Das ist quasi mein Anspruch. Von daher, jetzt, wenn es jetzt etwas ganz anderem scheitert, weil er irgendwie, weil vielleicht die Pass Rush Toolbox doch geringer ist als erwartet, dann würde ich sagen, okay, da habe ich dann wirklich falsch gelegen. Wenn es aber die Punkte sind, die ich genannt habe als negative Punkte, würde ich sagen, okay, ich habe ihn zwar zu hoch bewertet, aber zumindest habe ich das, was quasi dem entgegenspricht, richtig identifiziert. Von daher, dazu liegt man einfach zu auch falsch. Das ist einfach so. Und das lässt sich, wird sich auch nicht ändern.
Ich meine, wir werden mit Sicherheit auch nochmal. Wir werden mit Sicherheit auch nochmal auf dich zurückkommen. Wir werden natürlich vorherige Draftklassen nochmal so ein bisschen gucken oder uns anschauen, wie die performt haben, wie so am Ende auch unsere Erwartungen getroffen wurden. Und natürlich, wenn es nächstes Jahr wieder bei uns in die Draft-Coverage geht oder auch, ja, es wird immer wieder zwischendurch Themen geben, wo wir gerne uns Expertise reinholen. Und daher an der Stelle erstmal riesen Dank. Und bevor wir das Ganze abschließen, möchte ich dir natürlich auch noch die Möglichkeit geben, für die, die dich nicht kennen, nochmal kurz zu sagen, wo man dich findet und warum man nach dir suchen sollte, beziehungsweise was man auf deinen Plattformen findet.
Warum man nach mir suchen sollte, kann ich nicht beantworten. Wer es tut, wer es nicht tun will, tut's nicht. Ganz einfach. Wer Interesse an Themen im Bereich College Football und Draft hat, der kann gerne mal bei mir auf dem Blog vorbeischauen. tripleoptionblog.wordpress.com. Ansonsten findet man mich bei Twitter unter @GianniVanzetti. Da werde ich sicherlich verlinkt werden bei euch, vermute ich doch mal.
Mit Sicherheit.
Dass die alle dann, wenn sie denn Interesse haben, darauf klicken können und ansonsten vor allem in Podcasts zu hören bei den Sofa Quarterbacks College Football von Sportradio 360 oder im Downset Talk College Update.
Aus meiner Warte kann es nur empfehlen, schaut auf jeden Fall mal rein. Jeder, der so ein bisschen Interesse daran hat, sich gerade im College-Bereich so ein bisschen was anzugucken, jetzt auch über die Prospects zukünftig auf jeden Fall eine super, super Anlaufstelle. Ich finde, ihr macht hervorragenden Content und auch gerade auf Twitter, X, auf jeden Fall wert, da mal reinzuschauen. Und ja, dann bleibt mir nicht mehr viel übrig, als mich bei dir zu bedanken, lieber Jan. Hat mir riesig Spaß gemacht. Ich habe auch noch ein bisschen was gelernt. Ich hoffe, die Hörer da draußen auch. Und ich hoffe doch, dass wir uns dann nochmal wiederhören Und dann, du hast ja gesagt, du warst ja quasi schon in der Podcast-Pause. Dann wünsche ich dir nach der wahrscheinlich anstrengenden, sehr, sehr anstrengenden Draft-Zeit ein bisschen Erholung.
Vielen Dank. Ja, da bin ich gerade schon bei. Ich muss natürlich auch beruflich ein bisschen was nachholen, was dann so runtergefallen ist in der Zeit. Von daher, so richtig, richtig entspannt ist die Zeit nach der Draft dann nicht, aber ich freue mich dann auf die Sommerpause, vor allem so Juli und die Hälfte vom August, bis es dann langsam wieder losgeht. Das wird dann ein wenig entspannter sein.
Alles klar. Ich glaube, dann haben wir soweit auch alles durch. War doch deutlich länger als erwartet, aber ich finde es gut. Da haben wir nämlich, glaube ich, nochmal vieles rausgearbeitet. Ja, das war das doch etwas längere Short über Defensive End. Ja, Edge Rusher Austin Booker mit Jan Wegwerth. Vielen Dank, dass du da warst. Ich bin raus. Bear down.
What was up your sleeve? Did you use it? Or
I don't know. What's up yours?